Hallo Björn.
Hallo Olli.
Wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Und selbst?
Mir geht's auch gut. Einige haben sich Sorgen gemacht, ob es uns vielleicht nicht gut geht, weil wir so lange nicht mehr da waren und auch nichts von uns haben hören lassen.
Stimmt, ich wurde tatsächlich auch mindestens ein halbes Dutzend Mal angesprochen, wann wir denn wieder aufzeichnen oder wann was kommt.
Dann haben dich ja alle Hörer angesprochen.
Ja, quasi die sechs.
Die sechs, nein, wir haben schon ein paar mehr Hörerinnen. Ja. Und ja, bei mir kam auch ein besorgter Freund und meinte, oder ist irgendwas passiert? Und ich sage, nein, es ist nichts passiert.
Wir haben uns noch lieb, ja.
Ja, es ist nichts passiert. Es sind viele Sachen passiert in den letzten Wochen. Wir waren ja über zwei Monate nicht am Start. Auf jeden Fall den ganzen April hatten wir vor meinem Geburtstag.
Ich glaube, ja.
Kurz vor meinem Geburtstag. Genau, ich habe zwischendurch einen runden Geburtstag gefeiert.
Endlich 40.
Endlich 40, ja. Schön wär's. Aber eine sehr schöne Party hatten wir da. Und ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht, eine Facharbeit zu schreiben in meiner Ausbildung, die jetzt so langsam dem Ende entgegengeht. Und da habe ich mich arg drauf konzentriert und konnte. Wir hatten das versucht so zwischendurch. Wir wollten uns mal treffen und wollten was aufnehmen.
Wir haben uns auch getroffen, aber wir haben nicht aufgenommen.
Ganz genau. Ich habe einen Hustenbonbon im Mund, damit ich etwas öligere Stimme habe. Gleich bin ich so ein bisschen kratzig im Hals. Ich war auch ein bisschen erkältet. Also ich war auch ein bisschen krank, aber das war gar nicht der Grund, warum wir nicht aufgenommen haben. Ich war einfach nicht in der Lage, ich habe da einfach keinen Kopf für gehabt. Wir hatten auch ein ganz anderes Thema, was wir eigentlich behandeln wollten. Worüber wir heute reden, das verraten wir noch nicht. Beziehungsweise, na gut, das kann man ja nachher im Titel des Podcasts auch sehen. Aber egal, wir haben ja noch andere Sachen zu besprechen.
Genau.
Und ich wollte dir was ganz, ganz Interessantes erzählen. Ich bin ja seit, weiß ich gar nicht wie lange, aber seit über einem Jahr, seit knapp zwei Jahren oder so, bin ich ja jetzt auch so, ich würde fast sagen, schon passionierter Brettspieler geworden. Ich habe ja zu meinem Geburtstag auch unfassbar viele Brettspiele geschenkt bekommen.
Das stimmt.
Und nun hatte ich aber vor ein paar Wochen ein unglaublich immersives, unglaublich cooles Brettspielerlebnis. Also das coolste Brettspielerlebnis, das ich jemals in meinem Leben hatte. Und zwar mit einem Spiel namens Nemesis. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Du hast es zumindest mal im Gespräch angerissen.
Ich glaube, ich habe das mal angerissen, habe das, glaube ich, mal erzählt.
Ist es diese Alien-like?
Ja, genau. Okay. Man wacht auf einem Raumschiff in einer Kryokammer auf, liegt ein Toter irgendwie neben einem im Raum und dann man weiß irgendwie nicht mehr, was ist hier los, warum bin ich hier. Eigentlich gehört man zur Crew des Schiffs und erinnert sich aber irgendwie nicht mehr dran, was für Räume da sind. Man muss die Räume erstmal erkunden und muss da bestimmte Sachen erledigen. Und das große Problem ist halt, da laufen Aliens auf dem Schiff rum, die werden da anders genannt. Xenos, glaube ich. Also ich meine, das Spiel ist fast 100% Alien. Alien und Aliens, würde ich sagen, also so eine Mischung aus beidem. Hat aber die Lizenz nicht. Aber es sind so viele Parallelen, dass es fast schon an ein Wunder grenzt, dass sie da keine Rechtsstreitigkeiten haben.
Okay.
Und es ist der absolute Wahnsinn. Das Spiel ist also, man steckt, als würde man einen Film spielen. Es geht halt, wir haben so viert gespielt. Jeder hat eine andere Rolle. Einer ist Mechaniker, einer ist so ein Aufklärerin gewesen. Ich war Soldat. Und der letzte war Wissenschaftler. Also alle haben dann auch verschiedene Fähigkeiten natürlich. Und dann muss man einfach zwei Aufgaben auf dem Schiff erfüllen. Und zwar muss man irgendwie ins Cockpit kommen und muss gucken, wie ist der Kurs eingestellt? Ist der Kurs auf die Erde eingestellt? Wenn nicht, dann stellt man ihn auf die Erde ein, damit man zur Erde fliegen kann. Und die zweite Aufgabe, die ist im Heck, überprüfen, ob die Triebwerke funktionieren. Da sind drei Triebwerke. Zwei davon müssen mindestens funktionieren, dass man wieder in den Hyperraumsprung gehen kann und dann halt zur Erde zurückkommt. Wenn man das beides erledigt hat, dann kann man eigentlich in die Kryokammer zurückgehen. Und wenn alle in der Kryokammer sitzen, die Kryokammer geht zu, dann geht der Sprung zur Erde, man hat das Spiel gewonnen.
Okay.
Nun gibt's aber zwei Probleme. Das erste Problem hatte ich ja schon genannt, Aliens.
Ja.
Die laufen da auf dem Schiff rum, tauchen da halt auf, wenn du zu viel Lärm machst. Du machst eigentlich immer Lärm, wenn du durch die Gänge gehst oder so, dann tauchen die Viecher auf in unterschiedlichen Größen. Von den typischen Facehugger-Viechern, die einen infizieren können, die heißen dann anders, aber bis zu einer Mutter, die dann auftaucht und die ist halt einfach echt, echt fies. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist aber, und das ist das noch viel geilere Problem, jeder Spieler hat eine eigene kleine Agenda. Und es kann sein, dass die den anderen völlig entgegenläuft, dass es kann sogar sein, dass man einen von den anderen Spielern töten muss, beziehungsweise die Hilfe verweigern, damit der dann vielleicht bei einem Alien-Angriff getötet wird. Es kann sein, dass man die Triebwerke, also dass man der Einzige sein soll, der überlebt, das heißt der Einzige sein soll, der irgendwie also das so manipulieren soll, dass die alle in ihre Kryokammer reinsteigen, man selber aber mit einer Rettungskapsel abhaut und die dann halt explodieren. Oder und das war mein Auftrag, praktisch wegen dieser Alien-Infektion, die auf dem Schiff da ist, das Schiff nicht zur Erde zurückzuführen, weil das ja eventuell so ein Konzern wie Weyland-Yutani oder sowas, in dem Falle heißen die natürlich nicht so, ausnutzen könnte, sondern zu sagen, nö, ich stelle den Kurs um und wir fliegen einfach zum Mars. Und dann kommt das Zeugs hier nicht auf die Erde. Und diesen Auftrag hatte ich. Und ich habe tatsächlich, habe es dann bei meinem allerersten Spiel geschafft, dass ich der Einzige am Ende war, der seinen Auftrag richtig ausgeführt hat. Das war unfassbar großartig. Es gab Situationen, ich bin mit einem Partner zusammen ins Cockpit reingegangen. Wir hatten abgemacht, einer von uns, das sind halt Züge, die man machen kann, einer von uns guckt, welcher Kurs ist eingestellt. Und der sagt dann dem anderen, falls nicht auf Erde eingestellt ist, auf welchen Kurs er einstellen soll. Ich war derjenige, der geguckt hat. Der Kurs war auf Erde eingestellt. Das ist dann so eine Platte, steht A, ja. B, C, D und dann der jeweilige Planet. Und dann sagt er und? Und ich sag, nee, ist falsch. Gib mal C ein. Und C war halt Richtung Mars. Dann habe ich mein Plättchen wieder umgedreht. Er hat den Kurs eingestellt und dann sind wir wieder ins Raumschiff zurück, um den anderen zu helfen, die halt die Triebwerke überprüft haben. Ja, und dann gab es zwei Situationen, wo die Leute halt anfingen, so ein bisschen zu misstrauen. So von wegen, kann das sein, dass er vielleicht, weißt du was, ich gehe noch mal ins Cockpit und check noch mal den Kurs. Und ich war schon am Schwitzen innerlich, aber irgendwie sind dann Aliens aufgetaucht und dann war der wieder abgelenkt und es war großartig.
Also es klingt auch nach ganz viel Rollspielen an Teilen. Und
man muss da nichts spielen.
Ne? Naja, also aber gut.
Ist schon Würfeln, um die Aliens zu besiegen und Züge machen nach einem bestimmten Regelwerk. Man muss untereinander nicht kommunizieren, sondern nur absprechen.
Ja gut, okay. Aber du verfolgst ja trotzdem, wie du schon sagst, deine eigene Agenda. Das heißt, du hast deine Vorgabe, der dein Charakter folgen soll.
Innerhalb dieser Parameter, die das Spiel halt gibt, hat es natürlich so leichte Rollenspielelemente und der Oberhammer war halt, dass wir dann, meine Agenda war durchgeführt, wir waren alle bei den Kryokammern, mussten uns noch gegen Aliens wehren, haben das dann aber geschafft und als einer nicht in die Kryokammer gegangen und als wir dann alle drin waren, dann kann man nicht mehr spielen, dann ist man raus, hat er dann gesagt, ja sorry Leute, ich soll der Einzige sein, der das Ding überlebt und muss jetzt zu einer Rettungskapsel, aber dummerweise waren die Triebwerke nicht defekt und deswegen musste er nochmal durchs ganze Schiff laufen und ist dann aber unterwegs von den Aliens gekillt worden. Und deswegen habe ich das Spiel gewonnen. Also ganz im Ernst, wenn ich irgendwann mit der Ausbildung fertig bin und einen coolen Job habe und mir dieses Spiel kaufe, das leider sehr, sehr teuer ist, dann müssen wir das unbedingt zocken.
Also gerne. Mich hast du schon getriggert damit.
Also wir brauchen auf jeden Fall einen Tisch, der groß genug ist. Und es müssen mindestens 3 Leute sein, eher 4. Ja. Aber da finden wir mit Sicherheit jemanden, der das spielt.
Ja, vielleicht auch noch dieses Jahr. Wir haben ja dieses Jahr sowieso das Alien-Jahr im Grunde wieder. Also Filme, ein Film und eine Serie.
Das kommt dieses Jahr
genau
auf uns zu. Und wir werden auf jeden Fall zum Start von Romulus, werden wir vorher mal ein Alien-Special machen. Ich würde sogar sagen, wir reden nur über Alien. Aber vielleicht reden wir einfach über die ersten beiden Alien-Filme. Ja, heute haben wir auch haben wir übrigens, um jetzt auf unser Kernthema zu kommen, heute haben wir auch eine Filmserie im Gepäck, über die wir später ein bisschen genauer reden wollen, vor allen Dingen über den Film dieser Serie, der gerade im Kino läuft und ich meine natürlich
Mad Max Saga Furiosa.
Ganz genau, den haben wir beide gesehen, unabhängig voneinander, aber wir haben beide noch nicht drüber geredet, wir werden da heute, werden wir uns selber überraschen, wie gut oder wie schlecht wir den jeweils fanden. Und wir reden aber auch nochmal über die alten Filme, die 70er, 80er Filme von George Miller mit Mel Gibson, über Fury Road und dann natürlich über, am intensivsten würde ich sagen, über Furiosa, ohne da irgendwie großartige Spoiler reinzuhauen. Das heißt, ihr könnt euch den Film gerne, nachdem wir drüber gesprochen haben, noch angucken und ihr werdet ja sehen, ob es eine Empfehlung von uns ist oder eben nicht. Ja, und vorher gibt's aber reichlich zu besprechen. Wir haben ja in den letzten 2-3 Monaten haben wir ja eine Menge Stuff gesehen. Ein paar Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, die uns sehr, sehr wichtig waren.
Ja.
Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem klassischen, was haben wir denn so gesehen, oder dem Just Watch einfach mal an.
Ja, genau. Da du gesagt hast, oder ich zumindest überblicke, dass du mehr gesehen hast, würde ich sagen, dass du einmal anfängst.
Gut.
Und weil ich habe tatsächlich nur 3 Serien auf dem Zettel. Aber wir haben sicherlich Überschneidungen oder ich habe vielleicht auch das eine oder andere gesehen, was du aufhörst.
Lass uns erstmal über Filme reden Und nachher über diese eine Serie, die wir beide gesehen haben, möchte ich auch ein bisschen länger
intensiver reden,
weil die wirklich großartig ist.
Ja.
Gut, ich fange einfach mal an. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Horrorfilme gesehen in letzter Zeit.
Okay.
Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich werde nur einfach, ich wollte einfach nur auch nochmal sagen, ich habe Poor Things mittlerweile gesehen.
Ja.
Und fand den auch ganz großartig. Wirklich ein toller Film, optisch. Ich glaube, da hat man noch nicht drüber geredet, ne?
Nee, bin mir gerade nicht sicher, aber ja,
du es ist ein toller Film.
Ich habe
ihn gesehen, dann mittlerweile endlich auch gesehen. Ja. Hatte mir dann auch kurz danach Der Junge und der Reiher im Kino angeschaut.
Okay.
Den fand ich auch toll. Also ist wieder ein gewaltiges Werk von Miyazaki, also toller Studio Ghibli-Film. Muss man nicht lange drüber reden. Bei meiner Freundin hat er nicht so gezündet. Und er war auch, also ich kann das schon verstehen, also man muss Bock auf so eine Filme haben. Also man muss die mögen. Der war sehr, sehr ruhig erzählt und hatte wieder der hat so eine schräge Art, die vielleicht nicht jeden so richtig packt. Und mich hat das aber wieder in diese Welt reingezogen. Ich fand's toll. Und hatte das großartige Erlebnis, dass Koki vor ein paar Wochen Prinzessin Mononoke gezeigt hat.
Ja.
Und das ist ja mein Lieblings-Ghibli und der war wieder fantastisch. Und den auf der großen Leinwand, also auf der verhältnismäßig großen Leinwand zu sehen, aber das war toll, das war sehr, sehr schön. Ja, hast du auch einen Film? Oder soll ich einfach erstmal ein paar Filme runter?
Wo du gerade bei Filmen auf der großen, ich habe tatsächlich mit meinem Sohn Episode 1 gesehen im Kino. Ich weiß, bis jetzt nicht so, also Tristan ist ja da quasi mit groß geworden. Für ihn war das ein Filmerlebnis, weil er den noch nie auf der großen Leinwand gesehen hat. Insofern konnte ich den Film schon, ich finde ihn jetzt nicht so stark halt, aber ich konnte es halt genießen, weil Tristan da total drin aufgegangen ist. Der fand es super und ich fand es toll, wie schön er das fand, diesen Film endlich mal auf der großen Leinwand zu sehen. Muss aber sagen, dass ich das Lichtschwertduell mit Darth Maul gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi gegen Ende immer noch ziemlich großartig inszeniert finde. Also das ist, finde ich, ist so das Highlight des Films. Ich meine, sonst hat der Film ja auch nicht so viel zu bieten eigentlich. Ja. Genau, aber deshalb, wo du gerade im Kino, das hatte ich jetzt nochmal gesehen, noch.
Rewatch. Das Podrennen vielleicht noch,
ne? Ja, stimmt, aber sonst ja.
Was ich ganz erwähnenswert noch fand, ist, das ist kein neuer Film, aber nach dem Lanthimos-Film Poor Things habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie mal die alten Filme von dem auch mal gucken und ich hatte tatsächlich noch gar keinen von dem gesehen. The Lobster habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe mir The Killing of a Sacred Deer angeguckt. Den kennst du auch noch nicht, oder?
Nein, den kenne ich auch noch nicht.
Wow, der ist düster.
Okay.
Also das ist wie so eine griechische Tragödie. Das ist ay caramba, aber toller Film. Also ich fand den richtig gut. Schräg und dieser Barry Keoghan heißt er, glaube ich. Weißt, der Typ, der wo spielt er denn jetzt auch mit hier bei Saltburn spielt er die Hauptrolle, der Netflix-Film?
Habe ich Saltburn schon gesehen? Ich bin gerade nicht, glaube nicht.
Nein. Hat denn der noch mitgespielt? Ich weiß, ich habe irgendwann schon mal einen Film mit ihm gesehen, womit er bekannt geworden ist, aber das fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Ist aber egal. Auf jeden Fall ein guter Film. Kann man sich angucken, aber wirklich düster und schweres Thema.
Gut.
Gut, wir hatten schon mal drüber geredet beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben. Wir haben beide Roadhouse gesehen.
Ja.
Und fanden den beide, glaube ich, nicht so geil, ne?
Nee, ich mag ja Jake Gyllenhaal eigentlich total und ich habe in dem Zuge dann auch noch den alten mit Patrick Swayze angesehen und den ich auch nicht so toll finde. Mhm. Also mich hat der Film, es ist halt ein Actionfilm, aber das ist so ein einmal gesehen und nie wieder. Also mich hat er jetzt nicht wirklich geflasht.
Nee, ich brauche den auch nicht nochmal zu sehen. Also mich hat er wirklich dann ja auch irgendwann geärgert. Wir haben ja beide, also ich hoffe mal, wir spoilern da nichts,
ja.
Weil der Film ist ja schon eine ganze Weile raus. Wer jetzt irgendwie den noch sehen möchte, also für alle, die ihn schon gesehen haben, hat sich vielleicht irgendjemand unter euch auch schon mal gefragt, wo bitte sehr der Sinn in dieser ganzen Aktion steckt, den Buchladen anzuzünden, um ein Statement abzugeben, wenn man ja die Bar loswerden will und man könnte ja einfach
die Bar anzünden.
Ja. Also das ist ein so unglaublich dämliches Logikloch, nee. Und ich weiß, das hat dem Typen vielleicht Spaß gemacht, diesem, wie heißt diese Sportart, MMA, nee, keine Ahnung.
Ja doch, ja, Mixed Martial Arts,
MMA, ja. Ja. Wer ist da noch?
Dieser Ire.
McConnor.
Ja, McConnor, glaube ich.
McGregor.
Beim ersten Auftritt fand ich ihn noch, dachte ich mir, okay, was wird das jetzt? Also irgendwann fand ich es, ja, ich dachte, ich bin in der ständigen Wiederholung seiner.
Genau. Der hat die ganze Zeit gleich geredet.
Genau.
Und ich habe ihn auf OV geguckt und das war ja immer ganz witzig, weil er dann diesen ist er Ire?
Ja.
Diesen irischen Akzent hat. Aber er redet wirklich die ganze Zeit gleich. Es ist überhaupt kein Spiel. Diese Gags, diese One-Liner, wenn sie sich da auf die Fresse hauen, die wirken so auswendig gelernt. Das ist ganz schlimm. Und ich fand auch Gyllenhaal, wie auch immer ausgesprochen wird, ich sollte das irgendwann mal googeln. Der hat das auch komisch gespielt und ich mag den in solchen Rollen nicht. Ich finde den ja gut, wenn er, also ich mochte den früher, also ich mag den lieber, wenn er so kleine
Independent-Rollen.
Ja, so wie in Zodiac, Donnie Darko und nicht so eine Typen, also ich nehme ihm das irgendwie nicht ab und irgendwie hat er auch so eine sehr, sehr begrenzte Mimik und ich fand das komisch.
Ich finde so klar, also diese Produktion, wo ein bisschen mehr schauspielerisch gefordert wird, steht ihm einfach besser.
Ja, deutlich. Ja. Deutlich Nightcrawler zum
Beispiel. Ja, genau.
Also so dramatische Rollen, das steht ihm ein bisschen mehr. Er hat halt irgendwie so ein bisschen was Weirdes und die Rolle, die er da spielt, ist ja auch irgendwie weird. Aber irgendwie passte das hier hinten und vorne nicht zusammen. Mir hat es nicht gefallen. Es war direkt der Tag nach meinem Geburtstag. Mir ging es auch nicht gut. Mir ging es gar nicht gut. Es war eine sehr, sehr lange Nacht, aber eine sehr, sehr schöne Nacht. Aber der Film hat nicht dazu beigetragen, dass es mir besser ging am nächsten Tag.
Gut.
Gut, was habe ich noch gesehen? Nur ganz kurz nochmal drei Horrorfilme, die ich gesehen habe, die ich noch nicht kannte, die ich aber als eindeutige Empfehlungen aussprechen möchte. Nee, vier sind es sogar. Hush von Mike Flanagan.
Nein.
Das ist ja der Regisseur von The Haunting of Hill House, von Dr. Sleep, den ich nicht so geil fand. Oculus, den ich sehr cool fand. Und halt die anderen Serien, unter anderem zum Beispiel auch Midnight Mass.
Ich glaube, ich habe nicht einen dieser Filme gesehen, aber
Nee, das ist eine Serie.
Okay, nein.
Es gab ja The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor oder wie auch immer das jetzt heißt, dann kam Midnight Mass und das letzte ist jetzt Dings gewesen. Wie heißt denn die Serie? Ich wollte die unbedingt sehen, aber ich habe es vergessen. Ist es auch egal. Auf jeden Fall gibt es schon vier Netflix-Serien. Und das Witzige ist, bei Hush geht es um eine gehörlose Autorin, die im Wald wohnt und die wird von so einem Psychokiller dann terrorisiert. Der schleicht da immer ums Haus rum, lässt sie das auch wissen und will sie einfach umbringen. Aber will sich da jetzt ein bisschen Zeit lassen, um sie ein bisschen zu terrorisieren. Und die hat ein Buch geschrieben namens Midnight Mass. Ja. Und während sie sich darüber unterhält in dem Film, erzählt sie irgendwas über eine Hauptdarstellerin in dem Buch und ob sie die sterben lassen will und so. Und das kann sie nicht machen oder konnte sie nicht machen. Und dann bin ich neugierig geworden, habe den Film angehalten und habe mal geguckt, weil ich wusste halt, Mike Flanagan hat eine Serie, die Midnight Mass heißt. Und die Hauptdarstellerin in der Serie heißt so wie diese, also Veronica, und wird von der Hauptdarstellerin aus Hush gespielt. Ich finde so eine Verknüpfung immer geil.
Ja.
Guter Film, also wirklich ein guter Thriller. Dann habe ich mir von Alex Garland, der ja gerade mit Civil War im Kino war, Men angeguckt. Dieser Horrorfilm mit der Frau, die in so einen englischen Ort kommt, um sich da zu erholen von der Katastrophe, die sie erlebt hat. Und die Männer benehmen sich da alle sehr, sehr merkwürdig in dem Ort. Ein sehr, sehr weirder Film. Ich fand ihn aber gut. Ich mochte ihn. Ganz viel mit Symbolik. Es geht ganz viel um Männerproblematik auch, wie Männer mit Frauen umgehen und ich will das nicht spoilern, also ist auch ein bisschen, also diese Symbolik wird einem auch ganz schön ins Gesicht gedrückt. Das ist nicht besonders schwierig, also allein ganz am Anfang gibt es im Garten ist so ein Apfelbaum und sie will sich da einen Apfel von abmachen und ein Mann sagt, Entschuldigung, das ist aber verboten. Und dann weißt du schon, oh, okay. Er sagt dann zwar, oh, das ist nur ein Gag gewesen, aber sehr, sehr weirder Film zum Ende hin. Dann habe ich St. Maud gesehen, so ein religiöser Wahnsinn-Horror, der auch ganz interessant ist, aber so kleiner feiner Horrorfilm, sehr, sehr stimmungsvoll, aber geht auch ordentlich an die Nieren. Es geht um eine Nonne, ist sie eine Nonne? Ja doch, so eine christliche Krankenschwester, die sich um eine todkranke Künstlerin, war sie, glaube ich, kümmert und sie will irgendwie ihre Seele retten und das führt leider zu schwierigen Situationen.
Okay.
St. Maud. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und jetzt ein Film, der wirklich nagelneu ist, der in den USA schon seit einem Jahr, vor einem Jahr im Kino lief und auch schon bei Shudder im Stream ist und jetzt seit heute bei uns im Kino läuft, lief aber auf den Fantasy-Filmfest White Nights, glaube ich. Late Night with the Devil. Australischer Film.
Ich habe den Titel schon gehört, aber erzähl mal weiter.
Es ist so ein bisschen Found-Footage-mäßig gemacht. In diesem Fall ist es aber eher so, dass man hat am Anfang einen Sprecher, der einem erzählt, also die Geschichte von so einem Talkshow-Host aus den 70er Jahren erzählt, der zusammen mit Johnny Carson konkurriert hat. Heißt er Carson? Ich glaube, Johnny Carson konkurriert hat. Und er erzählt dann so ein bisschen die Geschichte von dem, wie der aufgestiegen ist. Und dann geht es aber darum, dass irgendwann bei einer Folge, bei einer Halloween-Folge irgendwas passiert ist. Und das zeigen wir euch jetzt, was auch mit den Hintergründen, was Backstage im Backstage-Bereich passiert ist. Und hier jetzt die Originalaufnahmen von damals. Und dann geht der Film halt, wird praktisch die Show gezeigt, die da damals aufgenommen wurde. So eine Halloween-Show, wo es darum geht, dass ein Mädchen das besessen sein soll, in der Show dann halt auch demonstriert werden soll, dass die besessen ist. Und da läuft alles aus dem Ruder, was aus dem Ruder laufen kann. Sehr guter Film. Ich fand den wirklich toll, der ein großes Problem hat. Ich möchte das aber eigentlich ungern erzählen, weil es Leute geben wird, die den ja wahrscheinlich auch noch gucken wollen. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Found-Footage-Film und irgendwann verlässt er leider diesen Pfad und das. Ich sag nicht wie und warum und wie, und das hat mich ein bisschen aus dem Filmerlebnis rausgebracht. Das finde ich komisch. Also das passt da eigentlich nicht in dieses Genre rein, und aber na egal. Trotzdem war es aber ein toller Film. Also er war wirklich gut. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Die Art und Weise, wie das gefilmt ist, ist toll. Die Schauspieler sind frisch und eindeutig zu empfehlen.
Okay.
Gut. Das war es jetzt aber von mir und von meinen Filmen. Und jetzt reden wir mal über die Serien, die du gesehen hast, und vor allen Dingen über die eine Serie.
Ja, soll ich mit dieser einen Serie gleich anfangen oder möchtest du?
Nö, lass das mal als Höhepunkt machen.
Okay, alles klar. Also ich habe gesehen Fallout.
Ah.
Genau. Videospielverfilmung, von der ich aber sagen muss, eine gute Videospielverfilmung, hat mich tatsächlich von der ersten Folge bis dann über 8 Folgen eine Stunde sehr mitgenommen. Also ich fand die Charaktere, also die Schauspieler, die man bis auf Walton Goggins kannte ich, beziehungsweise, Walton Goggins kannte ich, glaube ich.
Bitte?
Heißt er nicht Walton? Nee, Walton.
Walton?
Ja, mit O-N. Hey. Kannte ich keinen der Darsteller, zumindest ist mir keiner aufgefallen, und nettes, ausgeglichenes Trio. Also es geht ja, wer Fallout nicht kennt, es spielt, ist postapokalyptisch, wobei Ausgangssituation ist eine sehr technisierte Zukunft, so wie in den 50ern. Also das heißt aber mit Robotern und ähnlichem. Und dann passiert dieser große Knall. Die Menschen ziehen sich, oder die sich es leisten können, ziehen sich in Vaults zurück. Das sind halt Atombunker, wo sie dann leben und die nächsten, in dem Fall die Protagonistin dann 200 Jahre, also sie nicht selbst verbringt, aber ihre Familie. Das heißt, und in diesen Vaults findet das Leben dann ganz normal statt. Es gibt Nachkommen, und sie ist eine Nachkommen, die nach 200 Jahren, weil der Vault überfallen wird, dann ihren Vater suchen muss. Und das ist eigentlich die eigentliche Geschichte. Und auf diesem Weg lernt sie dann, also es gibt verschiedene Fraktionen dann natürlich an der Oberfläche. Die Stähler in der Bruderschaft, das ist noch einmal ein Protagonist. Und ein anderer ist, der tatsächlich schon seit 200 Jahren lebt, ein Ghoul, sowas wie ein intelligenter Zombie. Und der wird von Walton Goggins gespielt. Und die sich dann über die Serie zusammenfinden und quasi das Abenteuer, die Quest da bestehen müssen. Und das ist sehr, wirklich sehr charmant und witzig und auch unterhaltsam und auch spannend in Szene gesetzt, wie ich finde. Man sieht manchmal, ich finde, Amazon hat das ja produziert, vielleicht ein bisschen mehr Budget wäre an mancher Stelle ganz nett gewesen, was die Ausstattung betrifft. Aber ansonsten, die Story und so fand ich, hat mich total mitgenommen, und ich habe mich, was war kurzweilig, und habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und eine zweite Staffel ist bestätigt, und für mich gibt es da auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Also,
ja, das ist ja interessant. Hast du das Spiel gespielt?
Ja.
Ah, okay.
Also ich habe Fallout 1 und 2 damals, das war ja um die 2000er, ist schon etwas länger her.
Ich wollte gerade sagen.
durchgespielt, und witzigerweise
spiele ich... 3 nicht?
3 habe ich auch mal angespielt.
Das ist doch dann 3D. Die anderen sind nicht 3D. Das ist isometrische Ansicht.
Die erst 1 und 2 sind isometrisch. Ja, genau. Da gibt es noch Fallout New Vegas. Da war ich tatsächlich ein bisschen länger unterwegs. Und jetzt, da mein Sohn Fallout 4 spielt, habe ich jetzt auch nochmal mit Fallout 4 angefangen und spiele es ab und zu. Und es ist immer noch nett, aber es nimmt mich nicht mehr so gefangen, wie es vor 20 Jahren oder so getan hatte.
Das ist ganz interessant, weil mein Arbeitskollege, der auch Fallout gespielt hat, der hat, glaube ich, nach der ersten Folge ausgemacht und hat gesagt, das ist es nicht. Das hat für ihn nichts mit dem Spiel zu tun. Und ich habe unterschiedliche Kritiken gehört, aber mich hat das jetzt eher ein bisschen abgeschreckt, aber ich denke, ich werde da mal reingucken. Also ich gucke gerade was anderes, von daher habe ich da noch nicht so drüber nachgedacht. Und wenn jetzt erstmal The Boys kommt, dann wird mich das wahrscheinlich auch nicht so drehen. Ja. Soll übrigens arg brutal sein, ne?
Ja, mitunter schon recht blutig. Also ja, und wie gesagt, man muss so wie es gefilmt ist und das Setting und die Ausstattung, das muss man schon mögen. Also es wirkt an manchen Stellen ein bisschen weird insgesamt.
Ja, aber so waren die Spiele ja auch, das ist ja cool.
Ja.
Also eine Kritik war wohl, dass der große Vorteil bei diesen Spielen ist ja, da, also sind vor allen Dingen die Nebenquests,
meinte er.
Und das kommt im Film natürlich nicht rüber, weil da gibt es keine Nebenquests.
Ja, irgendwie klar.
So. Und da kommt der Charme vom Spiel nicht rüber. Das hatte David Hein, glaube ich, irgendwie gesagt. Der ist ja auch großer Gamer und ja. Aber mal gucken. Vielleicht gucke ich mir das ja trotzdem mal an. Fein. Ich habe auch noch mal ganz kurz, ich habe Slow Horses zu Ende geschaut.
Ja, super.
Und ist schon eine Weile her. Ich bin sehr heiß auf die vierte Staffel.
Ja.
Das war, ja, es war einfach großartig. Ich habe ja schon zweimal gesagt, bei jeder Staffel, die ich dann gesehen habe, wow, das ist einfach großartig. Und die dritte ist nicht schlechter. Das Ende ist fantastisch. Und ich warte sehnsüchtig drauf. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch kommt. Ich glaube, ab November, glaube ich.
Ja, also soweit ich weiß, Ende des Jahres. Und genau, also ich kenne jetzt auch nicht viele Agentenserien, aber für mich ist es, dass wenn ich so gut von früher mal denke, Elias oder sowas hatte ja, aber das ist mit die beste, also ja. Das, was ich gesehen habe bisher, ja.
Ich finde es auch richtig gut.
Ja.
Gut, mach weiter.
Ja, ich habe, und zwar, wo habe ich es denn? Da, genau. True Detective, vierte Staffel.
Oh.
Ist erschienen, ja, ich weiß, eine sehr durchwachsene Anthologie-Serie, wie ich finde. Die erste Staffel war ja tatsächlich, ich fand sie ganz gut. Die zweite ging so, die dritte, auch einigermaßen, und jetzt die vierte tatsächlich hat mich sehr gefesselt. Und zwar spielt das in Alaska, und zwar nördlich des nördlichen Polarkreises, das heißt während der dunklen Jahreszeit, also es ist eigentlich die ganze Zeit dunkel. Und Hauptdarsteller Jodie Foster und Kaylee, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Kaylee Rice, übrigens auch eine ursprünglich aus dem MMA-Bereich oder Boxerin. Oh. Die aber tatsächlich schauspielern kann. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Und das sind eigentlich, Jodie Foster spielt einen Sheriff in einem Ort und Kaylee Rice diesen State Trooper. Und genau, und es geht eigentlich darum, dass zwei Fälle miteinander verwoben wurden. Der eine geht um einen Todesfall 1999 und der andere dann entsprechend 20 Jahre später, also 2019. Und Ausgangslage ist, dass von einem Forschungsteam in der Forschungsanlage alle Wissenschaftler im Eis tot gefunden werden, nackt. Und also komplett nackt, ausgezogen, die Klamotten daneben fein gefaltet und alle sind halt erfroren. Aber ich will den Plot nicht verwecken. Also der Plot ist nachher wirklich großartig, wie ich finde. Also mir hat es sehr gefallen. Ich bin nicht drauf gekommen in der ganzen Zeit. Und das auch über kurze 6 Folgen. Also ich finde, das mehr hat es auch nicht gebraucht. Also knackig, kurz und ich fand es nie lang insgesamt.
Wo läuft die Serie? Bei Wow?
Nee, du kannst sie bei Prime sehen, musst aber dafür leider auch bezahlen.
Ach so.
Also ich habe dann 10 Euro investiert. Genau, ja.
Ist das nicht eine HBO-Serie?
Ja.
Aber dann kannst du sie ja bei Wow sehen.
Kann ich auch. Ich habe Wow aktuell nicht.
Naja, ich sage nur, dann könnte man da ja noch einen Monat irgendwie das Abo abschließen für die Serien oder so.
Ja.
Ja, interessant. Wollte ich auch gucken. Ich habe nur die erste Staffel True Detective gesehen. Ja. Und weil die mich jetzt... Ja, da werden jetzt einige sagen, was, warum? Mich hat sie nicht so geflasht. Und deswegen habe ich mir die zweite gar nicht mehr angeguckt. Die auch wohl im Vergleich zur ersten deutlich schlechter sein
soll. Ja, genau, ist sie, leider. Obwohl die gute Besetzung hat mit Colin Farrell und wer spielt da noch mit?
Vince Vaughn,
genau, ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht gebe ich dem da irgendwie auch nochmal eine Chance, aber die vierte wollte ich auf jeden Fall gucken, man muss die ja auch nicht... Das ist ja das Gute bei der Serie, dass die hängen nicht miteinander zusammen.
Die hängen nicht miteinander zusammen, obwohl ich sagen muss, dass es jetzt in der vierten Staffel schon 1-2 Parallelen zur ersten Staffel gibt. Also
Parallelen?
Ja.
Oh, okay.
Ja. Also das heißt, es kommen Dinge vor, die auch in der ersten Staffel vorkommen. Also das ist jetzt kein Defizit, wenn man die erste nicht gesehen hat. Auf jeden Fall nicht. Aber es fällt einem auf, wenn man die erste gesehen hat.
Aha, so, interessant. Ja. Na gut. Ich habe mit einer Serie angefangen, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, die ich aber sofort wieder aufgehört habe zu schauen, und zwar Dead Boy Detectives.
Okay, nee, habe ich nicht.
Ja, das basiert irgendwie was war es denn? Das ist kein Buch von Neil Gaiman, aber Neil Gaiman hat irgendwie am Drehbuch mitgeschrieben. Ich weiß aber gar nicht, was da jetzt, ist das ein Comic? Weiß nicht.
Neil Gaiman ist ja eigentlich Comic-Autor
Neil Gaiman ist auch Schriftsteller.
Echt? Okay.
Ja, ja, sicher. Ich meine, ich habe mehrere Bücher von dem. Mein Lieblingsroman ist von Neil Gaiman. Oh. Niemalsland.
Ich habe den bisher nur als Comicautor irgendwie im Kopf, aber gut.
Nein, das macht deutlich mehr, Romane.
Ja.
Also okay. Comics, da hat er ja hier ist, Sandman.
Genau.
Hat er gemacht und dann hat er zum Beispiel auch Marvel, ich weiß die Jahreszahl nicht, 1687 oder sowas gemacht, wo die Marvel-Charaktere so in das Jahrhundert da irgendwie transportiert werden. Also jetzt fängt die Marienkirche an zu schlagen. Ich habe gerade das Fenster wieder aufgemacht, weil eben gerade irgendwelche Kids draußen fürchterlich laute Musik gehört haben.
Ja.
Aber egal, dann klimpert die halt ein bisschen.
Also wir sind in Lübeck, ne?
Genau. Ja. Nee, aber diese Serie hat mich nicht so richtig geflasht. Das weiß ich nicht. Das mir hat's nicht gefallen.
Oh, okay.
Wenn jemand die weitergeschaut hat und sagt, guck die unbedingt weiter, Olli, die ist richtig gut, dann bitte schreib mir das in irgendwelchen Kommentaren.
Was ist da die Ausgangslage, worum geht's da?
Es geht um zwei Geister, also zwei junge Männer, die tot sind. Okay. Einer ist in den, ich hab's vergessen, in den 20er, 30er Jahren ums Leben gekommen oder so, oder in den 50ern, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube in den 30ern und der andere, glaube ich, in den 80ern. Und die haben sich im Totenreich irgendwie angefreundet und sind jetzt Detektive, die praktisch Fälle für andere Tote erklären und dann irgendwie mit so einem Medium in der Welt der Lebenden irgendwie dann zusammenarbeiten und mich hat das nicht so.
Okay, die Ausgangslage, wenn ich ja diesen auch schlechten Film mit Jeff Bridges und.
Ach, ja.
Die tote Polizisten und dann. Ach, wie ist denn der Film?
Ich weiß, der hatte so eine Abkürzung, ne?
Ja, Ripped RIPD.
Ja, Rest in Peace Department.
Ja, Rest in Peace Department.
Ja, ja genau. Den habe ich gar nicht gesehen.
Ja, der war ziemlich doof.
Ist der mit Tatum?
Nee, wie heißt der noch? Deadpool.
Ach, Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, ah, genau, okay. Ja.
Ja, gut. Hast du noch was?
Nee, das wäre jetzt eigentlich, also käme jetzt noch
ach so,
die, gut, dann, die große Serie.
Dann sage ich nur noch einmal ganz kurz, ich habe mit Haus des Geldes angefangen.
Ah.
Habe ich mich irgendwie nie so dran getraut, weil alle haben immer gesagt, boah, es ist so geil. Hast du es gesehen?
Also deine Freundin hat mir die mal empfohlen. Ich habe angefangen und dann habe ich es aber irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja, und ich habe jetzt auf Empfehlung meiner Freundin auch damit angefangen. Ich finde es ganz gut, aber es haut mich jetzt noch nicht so aus den Socken. Also es hat wirklich geile Ansätze. Aber irgendwie bin ich jetzt bei der vierten Folge oder habe jetzt vier Folgen gesehen und habe das Gefühl, das geht noch 9 Folgen. Wie lang wollen die das denn hier auswalzen? Und da hat ein Arbeitskollege von mir ganz interessante Aussage zu getroffen. Der meinte halt auch so, boah, nee, also wenn ich mir so eine Heist-Geschichte angucke, reicht mir ehrlich gesagt Ocean's 11, 2 Stunden witzige Unterhaltung, boom, fertig. Und und da ist es jetzt, es ist schon so ein bisschen, dass da irgendwie so Drama-Elemente mit untergemischt werden, die das Ganze irgendwie in die Länge ziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob mich das bei der Stange hält. Ich werde mir die erste Staffel auf jeden Fall angucken. Die zweite soll auch noch gut sein, aber ab der dritten geht's wohl schon steil bergab und dann brauche ich das auf jeden Fall gar nicht gucken. Aber naja, wollte ich nur mal gesagt haben, ich bin da jetzt auch eingestiegen. Aber kommen wir jetzt zu einer niegelnagelneuen Serie, die jetzt endlich abgelaufen ist und die wir beide ganz gut fanden.
Ja, Shogun.
Ganz genau.
Nach dem Roman von James Clavell, den ich tatsächlich noch mal gelesen habe, schon ewig her, aber ich habe ihn gelesen. Und ich finde, dass diese erste Staffel den Roman sehr gut abbildet.
Bildet die Staffel den ganzen Roman ab?
Oh, ich frage mich nicht mehr nach Details. Ich habe den irgendwann Anfang der 90er gelesen. Das ist schon ziemlich lange her.
Weil ich hatte angenommen, dass das abgeschlossen ist. Weil es gibt ja diese 80er-Jahre-Serie.
Ach so, ja, genau. Also die Serie schließt den Roman ab.
Also, aber hat mehrere Romane zu dem Thema geschrieben, oder was?
Nein.
Ach so, also wenn jetzt eine zweite Staffel kommt, dann
ist denkt diese, die sich dann genau, selber. Also die Drehbuchautoren haben keine Romanvorlage mehr.
Ah, es wird nämlich eine zweite und eine dritte Staffel.
Genau, das habe ich schon gehört. Ich war etwas überrascht und ich bin gespannt, was sie da rausholen.
Also, nachdem ich die Serie ja gerade heute erst beendet habe und das ganz frisch in meinem Kopf drin ist, möchte ich fast sagen, es ist ein bisschen unnötig. Ich finde die Serie so, wie sie jetzt war, ist die einfach nur fantastisch. Das ist eine 10 von 10 Punkten.
Auf jeden Fall, aber dadurch, dass sie ja auch eben eingeschlagen ist wie eine Bombe,
ja,
Money. Genau, Money. Und worum geht's in Shogun?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe die Sprache nicht verstanden.
Also wer sich daran traut, genau, das ist ja ein englischer Navigator, landet mit einem niederländischen Schiff im Anfang des 17. Jahrhunderts im feudalen Japan und versucht dort wirtschaftlich Fuß zu fassen, was bisher nun den Portugiesen gelungen ist.
Beziehungsweise, also er will ja nicht irgendwelche Verbindungen da knüpfen, sondern er will vor allen Dingen die Portugiesen sabotieren. Diese Handelsroute. Also er versucht den Japanern klarzumachen, die bescheißen euch hier.
Genau.
Nur zu ihrem Vorteil. Aber nicht zu viel erzählen, weil die Leute sollen ja auch gucken. Naja. Aber schon ganz interessant, ja.
Genau, und gerät dabei quasi in einen Machtkampf um die Thronnachfolge. Oder die Thronnachfolge ist eigentlich bestimmt, aber wer eigentlich jetzt das erstmal stellvertretend führen soll.
Genau, der
für den
Kaiser oder wie man ihn da nennen.
Tenno.
Ja, der heißt ja Taiko, ne?
Taiko, genau.
Taiko, ja. Der Kaiser des Reiches ist gestorben, hat aber einen Sohn, der ist aber noch zu jung und hat bestimmt, dass fünf vorübergehende Regenten in der Zeit über das Reich wachen sollen, bis der Junge dann halt alt genug ist. Ja. Und die sind aber nicht so ganz einig. Die haben, beziehungsweise vier Leute sind sich einig und einer eben nicht. Und das ist dann unsere Hauptfigur.
Turanaga oder im
Yoshi.
Turanaga. Ich finde es witzig, also im Englischen wird er ja Turanaga ausgesprochen und Deutsch Turanaga. Aber gut, ist mir aufgefallen.
Wieso im Deutschen?
Also in der Synchro. In der Synchro wird Turanaga gesagt und die Amis, also im OV heißt es Turanaga.
Okay, ich habe es OV gesehen, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Okay,
naja. Auf jeden Fall gespielt von, kennt man auf jeden Fall, wie heißt er noch? Ich habe mir das aufgeschrieben, den Namen immer. Hiroyuki Sanada, den kennt man auch aus Sunshine und
Geiler Schauspieler. So viel
Ausstrahlung. Last Samurai, ja.
Ich liebe den Charakter und möchte gar nicht zu viel, weil am Ende sitzt man, der Mund steht so ein bisschen offen und man denkt nur, wow, geile Serie.
Ja, absolut. Tolle Ausstattung
Ja.
Ist ja von FX, aber FX ist Hulu, ne? Es lief jetzt bei Disney Plus. Viele sagen ja, was so eine geile Disney-Serie, aber es ist ja nicht, ich glaube, Hulu gehört Disney, wenn ich nicht irre. Oder haben die Anteile?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall dafür, dass es jetzt über Disney läuft, finde ich eine ganz ziemlich hervorragende Serie, weil Disney eigentlich ja ziemlich viel Müll produziert in letzter Zeit.
Naja, wir haben schon ein paar gute Serien da auch.
Ja, aber, die Serien, die ich so auf Disney gucke, waren ziemlich.
The Bear läuft auf Disney.
Ja, aber Bear ist auch FX, wenn ich nicht.
Ja gut, aber die laufen doch ja alle. Ja, ich glaube, Disney produziert Disney eigene Serien. Also ja, die Marvel-Sachen.
Halt, ja, und Star Marvel Wars.
Halt, Star Wars.
Ja,
aber ja, das sind halt die Sachen, die sie einkaufen. Die kaufen sie ganz gut ein.
Oh ja,
okay. Also auch so was wie Reservation Dogs.
Ja, stimmt.
What We Do in the Shadows.
Ja,
ja, also die Serie war, ich finde, großartig, dass alles, was japanisch gesprochen wird, auch japanisch ist.
Ja.
Die Japaner sind nicht synchronisiert. Das ist toll. Also ich finde, das zieht einen noch mehr in diese Welt rein und man kann das ein bisschen besser durch die Augen von Blackthorn, dem Engländer, sehen.
Genau.
Der,
ist das alles untertitelt? Muss man,
genau. Es ist natürlich alles untertitelt, ne? sonst würde man hier überhaupt nichts verstehen. Die Serie ist zu 90% auf Japanisch. Was dann halt ein bisschen schade einerseits ist, aber dass die Portugiesen dann auch Englisch sprechen und dass die Portugiesen, wenn sie Portugiesisch sprechen, Englisch sprechen und dann ins Englische übersetzt werden praktisch. Das ist ein bisschen albern. Also wenn da irgendwie ein Übersetzer dann dabei ist, dann sprechen die Englisch und so ein Japaner, der dann sagt, ja, ich kann Portugiesisch, ich übersetze das. Aber die Engländer und die Portugiesen sprechen Englisch. Naja. Aber egal, das war eine tolle Serie. Den einzigen Kritikpunkt, den ich hatte, das war, dass manchmal einige Hintergrundbilder sahen ein bisschen sehr künstlich aus. Es gab da wirklich ein paar Szenen. In der letzten Folge war zum Beispiel eine, wo Toranaga den Falken da fliegen lässt und man sieht halt, dass hinter ihm diese Landschaft da ist. Er ist im Studio. Einige Kulissen von der Stadt, wenn da die Kamera so drüber fährt, das hat man deutlich gesehen, dass das am Computer entstanden ist. Sieht aber trotzdem toll aus, vor allen Dingen dann aber auch in den Nahaufnahmen mit den großartigen Kostümen. Dass das Dorf Izu ist herrlich schmutzig und das wirkt alles super echt. Und was ich so toll finde, ist, wie großartig die Frauenfiguren in dieser Serie sind, wie toll die dargestellt werden. Diese Mariko, die wird von einer neuseeländischen Schauspielerin gespielt, die spielt das so toll. Das ist die Übersetzerin, die dann halt Englisch kann, die zum katholischen Glauben konvertiert ist. Allein schon dieses ganze Historische, das ist ja wirklich so passiert, dass die Portugiesen da waren und ganz viel den Katholizismus mitgebracht haben und wie diese Konflikte dann zwischen Buddhismus, Shintoismus und Christentum da irgendwie in der Gesellschaft schwelen, wie diese Machtkämpfe sind. Wenn man da irgendwie so sieht, so damals war dann Osaka die Hauptstadt, heute ist es Tokio, zwischendurch war es aber auch Edo und wenn mich nicht alles täuscht, auch
Kyoto.
Also ja. das wie da diese Machtkämpfe waren, es wird einfach wahnsinnig toll dargestellt. Und was einfach der absolute Wahnsinn ist, wie dieser Engländer Blackthorn, wie der da in diese Gesellschaft reinstolpert, die halt komplett anders ist als das, was er gewohnt ist, wie diese Traditionen, diese Sitten und so, wie er am Anfang denkt, was sind das hier eigentlich für Barbaren? Und aber immer mehr in diese da reinkommt und bestimmt nicht alles toll findet, was die machen, weil das ist nicht alles toll. Da man weiß wirklich, ein Leben ist hier gar nichts wert. Ja. Das ist wirklich ganz fürchterlich. Aber dann erstaunt ist, wie unterschiedlich das zum Beispiel ist, wie dann auf der einen Seite Frauen halt im Grunde genommen nichts zu sagen haben, aber am Ende irgendwie dann doch eine ganze Menge Einfluss haben und auch teilweise ganz anders verehrt werden und Prostituierte zum Beispiel, diese Teehäuser da, das ist komplett anders ist. Man darf allerdings auch nicht vergessen, wir reden hier von Adligen, das sind alles höhere Familien und wenn es immer eine Serie gäbe, wo es um die normale Landbevölkerung und sowas geht, da ist es natürlich dann auch wieder ganz anders.
Na klar.
Aber es ist trotzdem super interessant. Also es ist wirklich eine wahnsinnig historisch
gut recherchierte Serie. Wo du sagst, ich finde auch wirklich auch in den Nebenrollen sehr gut besetzt. Hat der Schauspieler dieser Yabushige.
Yashibuga.
Yabushiga.
Yabushiga.
Der mit dem Bart.
Der mit dem Bart.
Ich habe den geliebt. Ich habe den auch wirklich geliebt. Und also wirklich tolle Darstellung. Aber auch die kleinen, die Fuji, die Frau, die Black Swan bekommt, auch am Ende finde ich, ist nochmal sehr kraftvoll und auch die musikalische Untermalung. Also für mich auch, wie du schon sagst, also definitiv 10 von 10, auch wenn man vielleicht beim CGI hier und da mal Abstriche machen muss. Aber das
ist nicht so wichtig.
Genau, Hammer-Story, Hammer-Geschichte, die da erzählt wurde, wirklich großartig.
Und wenn man ein bisschen auf Japan steht, auf diese japanische Kultur oder eben halt, also ich bin schon in Rollenspielertagen, war ich schon immer ein Fan von diesen gebogenen Schwertern, also die Katanas, beziehungsweise als ich Shadowrun gespielt habe, habe ich einen Straßensamurai gespielt, der hatte natürlich einen Katana.
Natürlich.
Natürlich hatte er das. Und ich finde diese Art halt einfach, das ist super stylisch gemacht, das ist einfach toll, wirklich, wirklich super gute Serie. Ja. Und es gibt so echt großartige Situationen, wo die Japaner dann halt so sagen, so, oh Gott, diese Barbaren. Und man selber denkt, ja, recht haben sie.
Ja.
Es ist wirklich, die Europäer kommen da teilweise nicht so richtig gut weg.
Ja, und auch, also auch wenn man die Tradition des, ich fand das sehr amüsant, des Waschens, also genau, die Japaner, die sehr reinlich sind und dann kommen die Europäer, es gab eine Szene, die fand ich sehr witzig, wo Black Swan gefragt hat, ob er baden möchte und er dann meinte, was, zweimal in einer Woche?
Ja. Das war nicht sehr. Und dann sagt er auch noch irgendwie sowas, da wird doch seine Was wird dann kriegt er die Ruhe oder so?
Ja, genau, ja.
Also, dann kriegt er doch die Ruhe und man schüttelt so den Kopf und denkt, boah,
wie geht's?
Wie fandst du eigentlich den Darsteller von Blackthorn? Ich habe seinen Namen vergessen.
Cosmo Jarvis heißt der.
Ja, genau.
Der ist mir, ich weiß gar nicht, wo der mir schon mal aufgefallen ist. Ich fand den, mich wundert, dass sie niemanden genommen haben, der vielleicht prominenter ist, um die Serie zu promoten, so. Also, aber ich fand den dann in der Rolle doch gut, muss ich sagen.
Ich habe bis zum Ende gedacht, ein noch besserer Schauspieler hätte der Serie gut getan. Ich fand ihn manchmal ein bisschen hölzern, aber andererseits dachte ich auch, das passt vielleicht ganz gut, weil er da, wenn man da jetzt wieder so einen Richard Chamberlain-Typ genommen hätte, er soll ja auch gar nicht so diesen gebildeten, hochintellektuellen Engländer darstellen, sondern er ist halt Seemann.
Genau,
er ist immerhin Navigator, also der so ein bisschen mehr Ahnung hat, aber, und das hat er dann auch gut gemacht und da hätte jetzt wirklich, wie gesagt, so ein Richard Chamberlain-Typ dann nicht gepasst.
Genau, wenn man da,
er sollte ein bisschen grober sein.
Die Parallele zieht eben zur Serie von 1980, wirkte Chamberlain dann doch zu intellektuell.
Und es gibt eine Szene, wie Blackthorn seine alte Crew irgendwann nachher wieder sieht. Also das ist, die werden in der ersten Folge gleich getrennt und dann gerät Blackthorn da in diese Mühlen der japanischen Intrigen. Und wenn er später seine Crew irgendwie wieder sieht, und das ist halt für mich auch so sinnbildlich wie er sich verändert hat und wie er früher mal selber war. So,
ne? Genau, ja. Also wie er sich irgendwie entfremdet hat von seiner eigenen Kultur.
Ganz genau. Also abgefahren. Wirklich ja. Eine großartige Serie. Und es ist für mich ein ganz gespaltener, also ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass es eine zweite Staffel gibt. Einerseits denkt man, ja geil, wenn die das schaffen, wieder eine gute Geschichte zu erzählen, alles gut. Mhm. Aber andererseits war das Ende so mitreißend, das hat mich so emotional auch gepackt, dass ich das letzte Bild auch als letztes Bild für diese Serie gerne in ja. Erinnerung hätte. Also es wäre keine weitere Staffel nötig und fast ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das einfach weiterhin toll wird und dass man das dann vergisst. Aber wenn das für sich gestanden hätte, wäre das
völlig ausreichend gewesen.
Völlig ausreichend ja. Und einfach brillant.
Ja, ja, das stimmt.
Na gut. Absolute Sehempfehlung. Man muss sich natürlich nur darauf einlassen, dass 90% es gibt die Serie nicht synchronisiert. Zumindest nicht die japanischen Darsteller. Es wird nur das Englische und das Portugiesische wird ins Deutsche übersetzt. Ja. Ich habe sie OV gesehen, habe mir aber deutsche Untertitel runtergehauen, weil ich nicht japanisch mit englischen Untertiteln gucken wollte. Das fand ich dann irgendwie auch affig. Und es wird ja wirklich nicht viel Englisch gesprochen.
Richtig, ja.
Gut.
Ja.
Teil 1, da haben wir jetzt schon, oder Teil 2, nachdem wir ja unsere Einleitung schon hatten, hat jetzt Teil 1 und 2 haben jetzt schon 45 Minuten gedauert, da wir aber lange nicht da waren. Müsst ihr uns das verzeihen, dass wir wieder ein bisschen länger werden und ich hoffe, dass wir jetzt für unseren Hauptteil noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde haben.
Das passt doch.
Das passt doch, oder? Wir reden über Mad Max.
Mad Max.
Möchtest du beginnen?
Wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei Furiosa beginnen oder Nein, tatsächlich von
1979,
George Miller inszeniert Mad Max und bringt ihn ins Kino.
1980 erst in Deutschland.
1980 in Deutschland, genau. Der tatsächlich also in Australien und in, glaube Großbritannien noch in Deutschland relativ erfolgreich ist, in den USA total unbekannt bleibt oder jetzt keine großen Erfolge feiert. Und erzählt eigentlich, also ich weiß nicht, mit Spoilern, also wer Mad Max jetzt nicht kennt, ja, also sorry.
Da musst du dir keine Gedanken machen. Wir reden jetzt über einen Film, der als Klassiker gilt.
Genau, also eben auch Postapokalypse oder bei Mad Max 1 merkt man, wie die Gesellschaft zusammenbricht. Also Max Rokitansky heißt der tatsächlich, der Charakter, gespielt von Mel Gibson, ist ein Polizist, Autobahn-Highway-Polizist, wie auch immer. Ja,
irgendwie so, ne?
Der immer mehr zu tun hat mit Rocker-Gangs, die sich über das Gesetz hinwegsetzen und Straftaten begehen und er sie eigentlich dann jagt. Und in dem Zuge, genau, verliert er dann Frau und Kind auch.
Na, die Frau überlebt das doch, oder?
Nein.
Den Autounfall überlebt sie.
Ja, aber
stirbt sie später?
Ja, ich meine, sie sterben beide.
Ja, also bei dem Unfall stirbt ja der Sohn auf jeden Fall.
Genau.
Und werden beide überfahren.
Und er dann quasi auch zum Gesetzlosen wird, indem er einfach die entsprechenden
Rächer,
ja, Rächer die Täter jagt und zur Strecke bringt. Und dabei setzt George Miller, der Regisseur und Autor dieser ganzen Geschichte, sehr auf Hubraum und Autos, die sehr frisiert sind und Motorräder. Und das alles setzt er in brachialer Action um und die sehr, also heute noch, finde ich, sehr faszinierend in Szene gesetzt. Ja,
also. Ja, super niedriges Budget.
Ja.
Er musste teilweise, glaube ich, sein eigenes Wohnmobil in irgendeiner Situation eingesetzt.
Für den ersten Teil, genau, um den Pferd,
ja. Ja. Genau, und am Ende sollte auch das Auto, das ist ja ursprünglich irgendwie ein Ford Falcon,
ja,
der aber im Film irgendwie anders heißt. Also das ist ja, es spielt ja in der Zukunft, in irgendeiner Ferne, ich weiß gar nicht, wird das irgendwann gesagt, in welchem Jahr?
Nein.
Das wird gar nicht gesagt.
Nee, ne? Das bleibt immer im Mund klar. Ja.
Also es geht auf jeden Fall wirklich darum, dass wir einen Atomkrieg oder sowas gegeben hat und am Anfang ist die Zivilisation halt noch einigermaßen stabil, also das ist schon, aber das wegen der Ressourcenknappheit und so wird das halt immer schlimmer und das sieht man dann nachher in Teil 2.
Genau.
Im ersten Teil ist die Zivilisation praktisch am Zusammenbrechen und das ist dann bald so ein verzweifelter Kampf, verzweifelter Versuch, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt halt Polizisten, die aber im Grunde genommen auch irgendwie wirken, als wären das selbst irgendwie so kleine Verbrecher, die haben ja keine richtigen Uniformen
mehr,
und so in der Form, fahren auch mit frisierten Autos um und sind halt einfach auch selbst gewalttätig, den Typen gegenüber. Dem Film ist halt vorgeworfen worden damals in den 80ern, dass er halt sehr brutal ist.
Ist er?
Er hat ja auch ein ziemliches, auch das Ende ist sehr nihilistisch.
Ja.
Und aber gilt natürlich zu Recht als Klassiker des Action-Kinos, weil er vor allen Dingen auch mit diesen begrenzten Mitteln da eine ganz eigene Atmosphäre erschaffen hat, eine ganz eigene Welt erschaffen hat, die dann, wenn wir einfach sagen können, den ersten können wir ja schon mal abschließen,
ja,
im zweiten Teil noch getoppt wird.
Genau, der zweite ist auch für diese erste Trilogie für mich das Highlight. Ja. Also Mad Max 2 Road Warrior.
Oder der Vollstrecker.
Oder der Vollstrecker auf Deutsch, genau. Der, also von der Zeitleiste der 5 Jahre nach.
3 Jahre, oder?
Bitte?
Ich glaube 3 Jahre danach, ne?
Drei oder fünf. Also, ja, also auf jeden Fall ist er von 1981. Also 82 verlief er, glaube ich, bei uns an einem
Kino. Genau, also gedreht wurde er 81 ja, oder kam 81.
Genau, und da sieht man natürlich, dass die Gesellschaft dann schon komplett zusammengebrochen ist. Es gibt keine Strukturen mehr. Es wird um Ressourcen gekämpft, Nahrungsmittel, Benzin. Und da ist dann auch kein Leben mehr zu schade.
Es gibt schon Strukturen, aber das sind halt irgendwelche krassen Biker-Gangs. Oder,
ja, genau.
Die dann halt mit ihren Fantasie-Buggies und Autos da durch die Gegend fahren und halt Terror verbreiten und sich nehmen, was sie haben wollen. Also im Grunde genommen nichts anderes als marodierende Verbrecher.
Ja, genau. Und da gerät Max halt in Konflikt mit so einer kleineren Gruppe, die Benzin produzieren und die eigentlich dieses Benzin haben wollen, um an die Küste irgendwo zu kommen, um dort in Frieden zu leben. Und da gerät quasi zwischen so eine Biker-Gang oder er setzt sich dann für diese Menschen ein und versucht, diese zu unterstützen, da dort zu entkommen, weil sie halt von den Bikern belagert werden.
Ja.
Und das ist eigentlich die Kern der Geschichte, das auch natürlich in einem furiosen Action-Spektakel mündet.
Über 200 Stunts alleine. Ja. Alles, also man muss sich das auch, wenn man den Film heute guckt, also natürlich, es ist von 81. Das ist mittlerweile ein Film, der über 40 Jahre auf dem Buckel hat. Und wenn du dir mit Fury Road vergleichst, das ist natürlich alles noch eine ganze Spur spektakulärer und krasser, aber man muss sich mal vor Augen führen. Bei Fury Road gibt es auch CGI-Effekte.
Ja.
Und die gab es damals nicht.
Nee, das ist alles
handmade. Da fahren Autos über irgendwelche Dünen rüber. Die Leute springen da von einem Auto zum nächsten. Das ist einfach krass. Das ist wirklich alles noch handgemachte Stunt-Action.
Ja. Und trotz seiner Minimal-Story finde ich einen Film, der mit ganz viel Emotion oder Potenzial. Also als ich den zweiten Teil gesehen hatte, wo ich dachte, wow, also der hat mich seitdem gefesselt. Also ich gucke den immer mal wieder gerne, den zweiten. Also der ist immer noch großartig.
Ja, der erste ist schwierig, der ist sperrig.
Ja.
Der hat auch so eine düstere, der wirkt schon sehr alt und er wirkt auch manchmal ein bisschen billig. Ist natürlich trotzdem ein toller Film, aber ich finde der zweite, dadurch, dass der dann halt so ein bisschen professioneller wirkt und dieses einfach nur konzentrieren auf Atmosphäre und dieses Überleben in einer so feindlichen Welt, ohne da jetzt irgendeine Geschichte erzählen zu wollen, finde ich, ist eigentlich ganz geil. Und das ist ja fast das Markenzeichen dann von Miller bei seinen beiden besten Filmen.
Ja.
Ich finde, die Filme, bei denen er das so macht, sind die besten. Kommen wir ja gleich noch zu.
Ja.
Weil er das irgendwie einfach schafft, über das Mittel Atmosphäre und krasse Action und einfach super wenig Dialog oder so, einfach eine geile Welt zu erschaffen.
Das stimmt.
Und in die man sich irgendwie hineinversetzen kann und die einen echt in ihren Bann zieht. Ich finde diese Kostüme, das sieht so abgefahren aus, was für eigenartige Sachen die da anhaben und irgendwelche Stachelhelme und aber das man kann sich das ja wirklich so vorstellen. Die haben nichts mehr und suchen sich irgendeinen Kram zusammen und versuchen das so zusammenzupacken, dass das irgendwie für die Sinn ergibt.
Entweder auch Schutz, genau.
Ja. Entweder als Schutz oder eben auch einfach, um Schrecken zu verbreiten. Ja. Einfach irgendwie von Anfang an dieser Humongous oder sowas, der Hauptbösewicht in dem Film.
So eine Hockeymaske halt.
Ja. Ja. Also wirklich ein fantastischer Film. Wirklich.
Genau. Und ist in den USA dann tatsächlich richtig durchgestartet, der Film.
Und
war die quasi Welt- oder Hollywood-Karriere von Mel Gibson gegründet.
Ja. Der erste Teil hat den Grundstein gelegt, aber im zweiten Teil ist dann Hollywood auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Und der war ja nun in den ist dann in den 80ern, Anfang 90er ist er ja einer der größten Stars Hollywood geworden, was er sich ja selber ein bisschen kaputt gemacht hat.
Ja, durch
und Haltung. Haltung, ja. Durch eine sehr, sehr falsche Haltung. Und bis heute ist er nicht wieder dahin gekommen, wo er mal war. Weiß man nicht, ob es denn irgendwie anders gelaufen wäre, wenn er nicht seine antisemitischen Polizistenbeleidigungen da rausgehauen hätte und dem Alkohol so zugeneigt ist. Also, naja, ich weiß nicht. Ich habe noch übrigens so ein ganz interessantes Lexikon des internationalen Films Zitat oder einen Eintrag von 1981, den ich mal vorlesen wollte. Ich glaube,
damals wurden die Filme zerrissen. Ne?
Mit einem Übermaß an Brutalität, Zerstörungsorgien und zynisch choreografierten Metzeleien inszeniertes apokalyptisches Fresko. Angesichts seiner gewaltverherrlichenden Tendenz wirkt die technische Perfektion des Films umso ärgerlicher. Ja, geile Kritik.
Ja.
Einfach nur geil. Das ist, ich finde es immer wieder stark, wie man einen Film so bewerten kann. Wie wünschen die sich denn so einen Film? Wie soll denn in so einem Film dargestellt werden, dass wir uns in einer Welt befinden, in der einfach nur der Stärkere überlebt?
Ja.
In der die größeren Motor, der die größere Waffe und was auch immer hat, in eine Welt, die einfach gnadenlos ist. Das kannst du doch nicht darstellen, indem du da irgendwie alle streichelst und einfach da kein Blut fließt. Dann kommt doch da auch kein Schrecken auf.
Ja, und vor allem
so ist ja kein Horrorfilm. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie die ganze Zeit Körperteile durch die Luft fliegen oder.
Genau, und es ist, und der Film zeigt ja auch eindeutig, dass es keine Zeit mehr für Diskussionen. Also da kann man nicht sagen, hey Leute, lass uns doch mal drüber sprechen.
Es gibt keine UNO.
Genau, ja.
Oder irgendwelche Politiker, die sagen, nein, lass uns mal Frieden schließen. Und das die Welt ist roh, die ist kaputt. Anarchie, die Leute haben sich durchgesetzt, das ist ja so ein bisschen dieser Spiegel der Gesellschaft, dass man einfach guckt, so, wir hatten hier bei uns, als irgendwie alles gut lief, haben ja auch die Arschlöcher das Sagen gehabt. Nur die sind nicht mit Waffen durch die Gegend gelaufen, sondern ihre Waffe war das Kapital. Ihre Waffe war im Grunde genommen die Macht des Marktes und was auch immer. Die Umweltverschmutzung und auch die Politiker, dass die halt die Welt kaputt gemacht haben. Das waren die, die was zu sagen haben, die Gewalt ausgeübt haben. Und jetzt ist die Welt kaputt und wer hat das Sagen? Natürlich nicht die Friedlichen. Ja. Warum sollten die Friedlichen denn da was zu sagen haben? Denn es sind immer die Skrupel überwinden und Gewalt ausüben. Und das ist da eben auch der Punkt. Und es gibt halt, man muss es ja auch sagen, Max Rockatansky ist ja ein Anti-Held. Ja. Will er mit denen nichts zu tun haben. Er will einfach nur seine Ruhe haben. Im Grunde genommen will er überleben, will durch die Gegend ziehen, will seinen Sprit irgendwie haben. Der hat ja gar keinen Bock eigentlich.
Ja.
Und wird dann halt in so Situationen reingezogen und hat dann irgendwie doch ein Gewissen. Aber am Ende des Tages ist das ein gebrochener Mann, der eigentlich einfach nur in Frieden gelassen werden will.
Ja, und auch so ist die letzte Einstellung des zweiten Films, wie er dann alleine auf der Straße neben seinem Auto steht, glaube ich, mit einem Benzinkanister oder so.
Ja. Ja, also bis dahin das Highlight des Films und es wurde dann halt auch nicht vom dritten Teil getoppt, wie ich finde.
Nein.
Denn jenseits der Donnerkuppel oder wie heißt er?
Doch, Jens ist ja
auf Beyond
Thunderdome.
Ja. Der wartet dann mit einem absoluten Weltstar auf, als so Halbbösewicht, nämlich
Tina Turner als Antagonistin, ja.
Genau, Mama.
Und der spielt nochmal ein paar Jahre später und da ist tatsächlich Benzin fast gar nicht mehr zu haben. Man sieht Max am Anfang tatsächlich mit, glaube ich, sein Wagen wird vom Kamel gezogen. Und auch da gerät er wieder in so eine Spirale dessen, was er eigentlich gar nicht möchte. Also er wird am Anfang beklaut und zieht dann in diese Stadt Bartertown, eben Handelsstadt Bartertown, wo man handeln kann und wo er dann sein Zeug wiederfindet und das natürlich wiederhaben möchte und dann da in auch ein Strudel der Gewalt und so weiter gerät. Der Film, ich finde, im ersten Drittel geht er eigentlich noch, lässt dann aber stark nach, leider.
Er wird ein bisschen kitschig.
Ja, er wird ein bisschen kitschig.
Es ist halt diese eine Komponente, dieser Kinderstamm.
Genau.
Das ist halt, da gibt es halt Kinder, die dann irgendwie so ein bisschen für die Hoffnung stehen sollen, dass es vielleicht ja doch irgendwann eine rosigere Zukunft geben könnte, eine friedlichere Zukunft oder so geben könnte, aber das ist alles ein bisschen kitschig. Er wird doch dann auch so ein bisschen als der Retter, als so ein Messias angesehen. Ja. Das will er nicht, das hat er da keinen Bock drauf, aber ja, es ist insgesamt, ich finde auch Tina Turners Auftritt nicht so geil, also da hätte ich mir dann irgendwie auch eine Schauspielerin gewünscht, die das irgendwie ein bisschen,
ja.
Da wird irgendwie ganz stark auf ihr Charisma gesetzt, aber Hat die überhaupt noch mal was anderes gemacht? Und wie sind die auf Tina Turner gekommen?
Weißt du das? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber tatsächlich hätte ich mir da... ich glaube, sie hätten punkten können, hätten sie dann eine richtige Charakterschauspielerin sich geholt. Also Tina Turner ist nett zu sehen. Ich finde, sie macht ihre Sache jetzt auch okay.
Ja,
aber glänzt jetzt nicht darin so. Ja.
Aber der hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich fand, es ist auch kein ganz schlechter Film so. Das ist also, da gibt's viel, viel übleren Kram. Aber der hat dann schon irgendwie so, ja, wie gesagt, diese humanistische Komponente, die da irgendwie mit reinkommt, die aber irgendwie ein bisschen kitschig ist und deswegen so ein bisschen, also irgendwie waren die Filme vorher so nihilistisch und jetzt, das passt irgendwie nicht. Und vor allen Dingen auch, weil man das Gefühl hat, dass das Max sich dann da auch irgendwie drauf einlässt. Also, dass das dann, ich weiß nicht. Ich fand den schwierig und sehr, sehr interessant auch wieder. Und das ist ein Zitat aus der Cinema von 1985. Dieses Mal erwartet uns am Ende auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht der Grund, warum Jenseits der Donnerkuppel bei vielen MM-Liebhabern als der beste Teil gilt. Fazit, rasante Action mit einem Touch New Age. Anmerkung bei Wikipedia, bei den meisten Kritikern und eigentlich auch Fans wird er entgegengesetzt der Cinema-Meinung als der schwächste Teil der Serie angesehen. Also das ist mal wieder so ein Cinema-Ding, wo man denkt, boah, die Cinema liegt so oft falsch.
Ja, das. Ja.
Die lag so oft falsch. Wie kann man denn den Film, also nee, ganz im Ernst, ist eindeutig
also
nicht so gut wie die ersten beiden Teile.
Eben drum.
Also auf jeden Fall nicht wie der zweite.
Wenn ich die drei Teile, also diese Trilogie ranken müsste, dann würde ich 2, 1, 3. Also definitiv,
ja. Ja, geht mir ganz genauso. Der erste ist ein bisschen zu düster, um so eine richtige Rewatchability zu haben, finde ich. Also wo du sagst, den kann ich mir immer und immer wieder angucken. Der zweite hat einfach alles. Der ist unterhaltsam. Der hat geile Bilder, geile Action. Den kann man immer wieder gucken.
Auch schrägen Humor zum Teil. Also ich finde, echt.
Und das bringt uns in die Gegenwart.
Das bringt uns ins Gegenteil.
Beziehungsweise ins Jahr 2015.
Mad Max Fury Road.
Ein Drehbuch, an dem George Miller 15 Jahre gearbeitet hat. Genau, und
ursprünglich sollte auch Mel Gibson die Rolle wieder wahrnehmen, aber dann eben auf seiner Eskapaden und dann aufgrund des Alters
ein Glück.
Rausgeflogen ist, genau.
Ein Glück. Denn, also mal ganz im Ernst, hättest du dir so einen ollen Mel Gibson da in der Rolle vorstellen können?
Nee, ich finde es gut, dass sie neu gecastet haben in dem Fall tatsächlich. Und ich finde, Tom Hardy macht seine Sache echt nicht schlecht. Also richtig, ich habe da nichts dran auszusetzen.
Nein, also der Film ist wie so ein Erdbeben übereingekommen.
Ja,
also,
und ich finde, das ist für mich einer der besten Actionfilme. Also definitiv. Ja.
Das ist eindeutig einer der besten Actionfilme aller Zeiten.
Ja.
Also auf jeden Fall der 2000er. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt CGI-Effekte, die fügen sich da so fantastisch in diese bildgewaltige Action ein, dass das kaum stört. Es gibt Szenen, die sehen ein bisschen unnatürlich aus, aber insgesamt haut einem der Film, sorry, aber so in die Fresse. Der ist genau wie der zweite. Er hat eigentlich keine Story.
Genau.
Die einzige Story, die es da gibt, ist Imperator Furiosa versucht vier oder fünf Frauen aus den Fängen von
Immortan Joe
zu retten und stößt dabei irgendwie auf zufällig auf also vorher stößt Mad Max auf also Max stößt auf die Immortan Joe Leute wird von denen gefangen genommen und irgendwie kommen die beiden dann zusammen und erwehren sich dann einfach nur der Attacken von Immortan Joes Leuten und
auf ihrer Flucht.
Und das ist einfach atemberaubend. Es gibt zwei prominente Actionsequenzen, die beide mit diesem Lastzug da zu tun haben. Die sind so brutal gut. Das macht so Spaß, denen zuzugucken. Die Optik ist, als ich den Film damals nicht im Kino gesehen habe, habe ich so bedauert.
Ja, das war großartig. Also
wollte ihn jetzt eigentlich auch im Savoy nochmal gucken. Die haben ihn nochmal gezeigt. Das habe ich aber einfach nicht hingekriegt. Oder ist der jetzt erst? Nee, ich glaube, der war jetzt am Dienstag, hatten sie ihn gezeigt. Das hätte ich mir gerne nochmal im Kino angetan. Das ist sehr, sehr schade. Aber auch auf dem Fernseher sieht das einfach geil aus. Und vor allem die Action, es ist ein Best.
Ja, also wie du schon sagst, also bildgewaltig, die Farben auch großartig. Und auch den Cast. Also ich finde, dadurch, dass die Charlize Theron und Nicholas Hoult großartig, also dieses Trio, wobei Holt ja eher ein bisschen den Nebencharakter mimt, aber ich ich finde, das Zusammenspiel ist toll. Und ja, und die eigentlich kaum vorhandene Story, also der Film.
Völlig egal.
Genau, es ist völlig egal. Also es ist, ja.
Braucht der Film nicht. Ja. Das ist ihm ja vorgeworfen worden. Wo ist denn da die Story? Die passt ja auf einen, ne, um den fürchterlichen Friedrich Merz zu zitieren, auf einen Bierdeckel.
Ja,
egal. In diesem Fall ergibt es aber Sinn, im Gegensatz zu dem, was der Merz damals verkündet hat. Ja. Es ist einfach, es geht in diesem Film, genau wie bei Mad Max 2, es geht einfach um was anderes. Ja. Und das trägt über 2 Stunden, weil es einfach packend und großartig inszeniert ist. Und warum muss das Ding eine Story haben? Manchmal kann eine Story einfach auch genau das sein, dass man draufhält, was passiert Leuten und warum muss da noch großartige Story drum gestrickt werden. Also ich verstehe die Kritik nicht. Es ist einfach ein unterhaltsamer, großartiger Film, bei dem man auch nicht merkt, dass der 2 Stunden dauert.
Nö, und für mich bleibt es der Film auch des Jahres 2015 definitiv. Also von aus dem Jahr, das war ich, das war.
Und sieht immer noch geil aus und ja.
Ich glaube, das wird auch lange, lange bleiben.
Ja, also das Besondere an dem Film, finde ich, ist auch, dass Max ja irgendwie gar nicht so ganz sicher die Hauptfigur ist. Weil eigentlich ist das fast schon eher Furiosa.
Das stimmt.
Das und ich finde es großartig, wie die als ebenbürtiger Action-Charakter da irgendwie eingeführt wird. Es gibt diese ganz, ganz großartige Szene. Wir wissen ja vorher irgendwann schon in einer Szene, dass sie eine krass gute Schützin ist. Mhm. Sie knallt da irgendwie so ein paar Leute ab mit ihrem Gewehr. Und irgendwann hat Max ja das Gewehr in der Hand und versucht, da jemanden zu treffen, der auf sie zufährt.
Ja.
Und dann kommt sie dann so von hinten und ohne, dass sie sich dabei unterhalten, nimmt sie das Gewehr und stützt sich bei ihm ab. Und das ist so brillant, das ist einfach so geil. Ich finde die Art und Weise, wie sie einfach als ebenbürtige Heldin da eingeführt wird, also die ist einfach richtig tough und spielt das so geil. Ich kann mir niemanden vorstellen, der das geiler spielen könnte als Charlize Theron.
Ja.
Also wenn Alan Ripley, also Sigourney Weaver, meine absolute Lieblings Action-Darstellerin aller Zeiten eigentlich ist, kommt auf Platz 2 schon Charlize Theron.
Ja.
Also wie gut die das macht, das ist unfassbar. Also ich finde das wirklich, ich hätte mir ja für Furiosa im Grunde genommen gewünscht, dass sie eine eigene Geschichte bekommt, wo auch Charlize Theron
das spielt. Ja, das wäre toll
gewesen. Das wäre einfach richtig gut gewesen. Ja. Und sie bringt das einfach geil rüber. Ich meine, Legally Blonde. Atomic Blonde.
Atomic, der Film ist, also ich finde den Film gut.
Ja.
Und aber er wird aber erst gut durch Charlize Theron.
Ja, genau.
Also ich finde ihre Darstellung des Charakters ist einfach großartig.
Die macht das einfach geil. Ja. Also das ist eine richtig gute Action-Darstellerin. Ja. Hätte ich damals nie gedacht, als ich sie das erste Mal gesehen habe, glaube ich, in Devil's Advocate.
Ja.
Wie heißt der noch?
Da hat sie ja aber wirklich einen ganz kleinen Part.
Spielt sie die Frau von Keanu Reeves.
Ja, ja.
Die sich dann nachher irgendwann in dieser Szene dann mit einer Glasscherbe oder so den Hals aufschneidet, nackt in der Kirche. Ja. Das war aber nur eine Traumsequenz, glaube ich. Das war ganz schön eklig, aber wie heißt denn der Film auf Deutsch? Irgendwas mit Teufel.
Im
Auftrag des Teufels, ja, genau. Ja, also Theron spielt das toll. Ich finde auch, dass auch das ganze Setting, die Kostüme, Warboys, alter Schwede, wenn die sich das Chrom auf den Mund sprühen und so, das ist so abgefahren, aber es ist so geil. Ich fand es am Anfang, fand ich das sehr befremdlich, aber wenn du dann irgendwann in der Welt drinsteckst und denkst, die sind ja alle verrückt.
Ja.
Also allein schon der Plan davon, Immortan Joe, die armen Frauen, die ihm keine Kinder gebären können, die werden dann gemolken, die müssen Muttermilch zur Verfügung stellen. Wow. Also richtig eklig. Aber auch dieses Kostüm von Immortan Joe. Also Wahnsinn. Das ist wirklich richtig abgefahren, richtig geil. Wer auf so postapokalyptischen Kram steht, und das habe ich schon immer. Und für den es auch weird sein darf, ist es ja wirklich ein Freudenfest.
Ja.
Geiler Film.
Genau. Und da kommen wir dann auch schon zum Prequel quasi. Furiosa, a Mad Max Saga, das in diesem Universum spielt und eigentlich die Vorgeschichte von Furiosa erzählt.
Nicht nur eigentlich, ganz
oder deutlich. Ist es die Vorgeschichte? Die Frage ist, hätte es das gebraucht?
Ehrlich gesagt, nein. Ich finde nicht, dass es das gebraucht hätte, aber ich finde, dass sie es nicht schlecht gemacht haben.
Das stimmt.
Genau. Weil das Ding bei der Sache ist, was interessiert mich denn das? Warum? Also warum muss ich wissen, wie sie von ihren Eltern oder ihrer Mutter getrennt wurde, wie sie zu Immortan Joe gekommen ist? Also viele Sachen wissen wir dann irgendwie aus dem Film ja auch schon und das erzählt sie ja so ein bisschen und am Ende kommt sie ja zu ihren alten Stamm sozusagen wieder zurück, also trifft da die gealterten Frauen, die ja praktisch dann jetzt in dem Film, jetzt im neuen Film irgendwie noch als junge Frauen irgendwie agieren. Mhm. Aber also richtig nötig fand ich es nicht, aber ich finde, dass es durchaus ein guter Film geworden ist.
Genau, und ich finde, erweitert auch nochmal die Welt. Also das, was in Fury Road nur angeschnitten wird, jetzt die Orte Gastown oder Bullet Farm, die bekommen eine Furiosa jetzt nochmal sehr nah präsentiert.
Ja, das Worldbuilding ist fantastisch. Ja,
genau.
Ich finde genau, das ist die ganz große Stärke des Films, dass du dich noch mehr in dieses Universum reingezogen fühlst. Ja. Dass du da ganz kurz, vielleicht für die jetzt so ganz dollen Fragezeichen im Gesicht haben, worum geht's in dem Film eigentlich? Es geht um die Vorgeschichte von Furiosa, wie sie von ihren Eltern, von ihrer Mutter getrennt wird und dann bei Dementus landet,
genau,
der von Chris Hemsworth gespielt wird.
Ja, aber komme ich gleich noch zu, jetzt sind wir weiter.
Und wie sie dann aber praktisch über Dementus dann bei Immortan Joe landet und praktisch in diesem Konflikt, der sich zwischen Dementus und Immortan Joe entwickelt, wie sie in diesem Konflikt eine Rolle spielt. Und sie ist am Anfang, ist sie, wie alt mag sie sein, 12?
Ja.
Am Anfang in den ersten zwei Kapiteln ist sie 12 oder so, also wirklich als kleines Kind, als Kind kommt sie zu Dementus und zu Immortan Joe und wird dann halt älter und als sie dann praktisch eine Teenagerin ist, wird sie dann von Anya Taylor-Joy gespielt.
Ja.
Ja, und was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, das ist im Grunde genommen die Story, ohne da jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen, aber das Worldbuilding ist wirklich fantastisch, weil wir wirklich diese Bullet Farm und Gastown zu Gesicht bekommen, so richtig. Und auch Figuren, die da eine Rolle spielen. Es kommen neue Figuren, es kommen Figuren aus Fury Road wieder vor. Immortan Joe, seine Warboys,
genau.
Dieser
auch von die Anführer, also den Anführer der Bullet Farm, genau. Und seine rechte Hand, diesen sehr beleibten Menschen. Und ja, wie du schon sagst, das Worldbuilding und den Werdegang eben von Furiosa, also ne, wie sie dann eigentlich auch Imperator Furiosa geworden ist.
Wie sie sich so bewährt praktisch.
Bewährt und aber da will ich jetzt auch nicht spoilern und
ja, genau.
Ich fand Chris Hemsworth großartig knallverrückt gespielt, also wirklich von wirklich, wo ich witzig bis super erschreckend. ich finde, der hat wirklich mal gezeigt, was er kann. Also außerhalb von, ich habe ihn eigentlich nur als Thor oder, wie heißt es, diese Extraction, diese beiden Teile, so wirklich wahrgenommen als Schauspieler.
Tyler Rake.
Genau, Drake, genau.
Rake.
Und da muss ich sagen, wow. Also man hat ihm zwar so eine Höckernase aufgesetzt.
Ja. Das sieht ganz witzig aus. Sonst ist er zu schön.
Ich habe gelesen, im OV soll der Film, ich habe ihn in der Synchro gesehen, im OV soll er richtig seinen Aussie-Slang auch raushängen lassen. Das soll total nett sein zu hören, aber auch schwer zu verstehen.
Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen.
Okay.
Weil der kam ja nur Sonntag und dauert 2,5 Stunden und es ist uns zu spät gewesen.
Ja, okay.
Und deswegen habe ich mich mal überreden lassen, den auch auf Deutsch zu gucken. Ich fand es auch schade und ich gucke den nur definitiv dann beim nächsten Mal auch auf Englisch, weil allein das, das, was du gerade sagtest, da Chris Hemsworth ist Australier.
Ja, genau.
Und das ist bestimmt geil, wenn er.
Ja.
Und ich will das unbedingt, weil ich das super fand, schon mit der Synchro fand ich schon super, wie er das spielt, wie er guckt und wie er sich bewegt und das hat er wirklich toll gemacht. Aber für mich ist der Charakter trotzdem ein kleines Problem.
Weil?
Er lenkt von der Hauptfigur ab. Man hat ja das Gefühl, dass den Film hätte man auch
Dementus
versus Furiosa oder vielleicht Mad Max Saga Dementus nennen können, weil er fast. Also er hat definitiv deutlich mehr Dialog als Anya Taylor-Joy.
Ja, das stimmt. Also Anya Taylor-Joy, finde ich, kann ganz viel ausdrücken über ihre Mimik oder über eben nicht sprechen.
Sie hat
selber echt super wenig Dialog.
Sie taucht ja auch erst nach einer Dreiviertelstunde weil vorher wird sie von einer jüngeren Darstellerin gespielt. Und
die, glaube ich, mehr spricht als
Anya Taylor-Joy. Ja, die sagt nachher fast gar nichts mehr.
Ja, genau.
Also das ist wirklich abgefahren.
Genau, und Dementus, wo ich mir auch dachte, boah, also da hatte ich danach auch gesagt, Mensch, war das jetzt eigentlich Furiosa oder war es Dementus in Mad Max Saga? Also,
ja, ist ein bisschen schräg, aber Und ich, es ist so ein bisschen, das weist dann ja auch alles so ein paar Parallelen mit der Entwicklung von Max auf, weil sie ja auch zu so einer Rächerin wird. Es geht darum, sie will sich halt für geschehenes Unrecht an Dementus rächen und ob ihr das gelingt und so, das müsst ihr euch selber anschauen. Aber werden so praktisch so diese Parallelen ein bisschen aufgezeigt, als die Charaktere sich in Fury Road treffen. Ja, sind die irgendwie, die sind ähnlich einfach von ihrer ganzen Art. Sie sind halt auch einfach stinkig auf jemanden oder waren das zumindest mal und haben sich gerecht und sind deswegen so hart und vielleicht auch so unverzeihlich. Aber ich fand das gut, dass der ein bisschen mehr Story hat. Fand ein paar Aspekte auch ein bisschen unnötig.
Was zum Beispiel?
Das wäre ein ziemlicher Spoiler. Das ganz am Ende gibt es eine Sache, die fand ich nicht so geil. Da können wir gleich mal, wenn wir das Mikro ausmachen, können wir nochmal drüber reden. Aber die Action-Sequenz, also ich finde, da ist eine Action-Sequenz drin, die ist fast noch geiler als in Fury Road. Also als die beste in Fury Road. Das Ding ist sehr, sehr ähnlich natürlich. Es geht auch um den Truck, wenn sie mit dem Truck fliehen, wenn sie mit Burke heißt er, glaube ich, im Film, ne?
Ja, genau. Oder
der Darsteller
Tom Burke.
Tom Burke. Ein Charakter, den ich nicht weiß, wozu der da war.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand, er hatte ziemlich viel Parallelen zu Max Rokotansky, wo ich mit, also ne, vom Outfit her.
Vom Outfit, ja, aber ja, vom Typus nicht.
Aber da habe ich mich auch gefragt, okay,
so ein bisschen, was sollte der moralische Mentor für sie auch irgendwie sein? Weil er hat ja irgendwie, er war ja dann irgendwie nicht einfach nur so ein roher Kaputtling wie die anderen alle, sondern der hatte ja irgendwie ein Gewissen und wollte ihr helfen und also, oder hat ihr geholfen und so. Aber trotzdem habe ich das nicht so ganz verstanden, auch dass dann da irgendwie sich da vielleicht so eine kleine Liebesgeschichte angebahnt hat. Da sollte wohl irgendwie noch so ein bisschen Dramaturgie mit rein, um irgendwie auch nochmal zu zeigen, ja, sie hätte, aber naja, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, aber das wäre jetzt unnötig gewesen, aber die Szene, in der der Charakter mit Furiosa zusammen dann halt mit dem LKW angegriffen wird von so einer Splittergruppe von Dementus, auch sehr geil, dieser Typ mit den Hörnern da,
alter
Schwede, mega gut, das war, war das packend. Also ich fand das unglaublich, die Szene. Die war unglaublich.
Also ich finde, was George Miller definitiv kann, ist, also diese Action-Sequenzen oder Szenen, das hat er einfach richtig drauf. Ne? Also das ist der Hammer.
Also wirklich abgefahren gemacht. Ja. Jeder Aspekt da von dieser, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis 10 Minuten sind, 12 Minuten oder so. Wirklich absolut rasant.
Und was ich da auch tatsächlich, ich habe mal ein bisschen drauf geachtet, ich finde der Soundtrack, man nimmt ihn gar nicht so wahr, aber dann ist er in den richtigen Momenten auch, wo ich denke, oh, auch richtig gut eingesetzt und richtig toll.
Und geiles Brummen,
Kino
hat gebrummt
und also der Sound hat viel gemacht. Wahnsinn, also ich bin wirklich froh, dass ich, also den im Kino zu sehen, war ein Erlebnis. Also das auf jeden Fall. Und auch die Motorengeräusche, ne? Also es war Hammer, als wenn man neben dem Auto steht.
Absolut, das hat auch dazu beigetragen, dass man sich da irgendwie echt, dass das zum Worldbuilding beigetragen hat.
Ja, es fehlte nur der Benzingeruch. Also
das ist richtig. Dass der Benzin- und Blutgeruch, oder verbranntes Fleisch oder so.
Ja,
der Film war ruppig.
Ja.
Der hatte, also ein bisschen ruppiger auch als Fury Road, glaube ich.
Also für zart beseitigt sollte man, glaube ich, nicht sein. Definitiv nicht. Nein.
Aber ich fand den auch gut. Fury Road ist besser, würde ich sagen.
Ja.
Insgesamt, aber der Film dauert 2,5 Stunden, ich habe mich keine Minute gelangweilt.
Das stimmt, habe ich auch nicht.
Keine Minute. Ich fand, das war alles irgendwie stimmig. Mal gucken, wie es beim zweiten Mal ist, ob man dann irgendwie eine Szene findet, wo man denkt, boah, das ist jetzt einfach ein bisschen überflüssig. Aber ich fand, ohne jetzt großer wieder was zu verraten, die Bullet Farm Szene fand ich auch geil gemacht. Mhm. Da waren ein paar gute Ideen dabei. Einfach ein guter Actionfilm. Und selbst wenn er ein bisschen schwächer ist als Fury Road, so eine Filme werden nicht so oft gemacht. Und ich bin froh, dass es das gibt.
Ja.
Dass es so eine Filme gibt und eben nicht nur, und sagen wir zum 100. Mal, nicht nur irgendwelche Netflix-Action-Mist-Dinger mit Ryan Reynolds oder Marvel- Filme, die ja auch nur noch Kacke sind, sondern dass es auch, dass es George Miller gibt, dass er dieses Universum mit mindestens okayen Film, fünf okay Filme bis großartige Filme gemacht hat.
Genau.
Es ist keiner schlecht. Es ist keiner von diesen Filmen schlecht. Auch Donnerkuppel ist nicht schlecht. Aber der schwächste Film der Reihe. Ja. Aber wie gesagt, also Teil 2 und Teil 4 sind brillant. Und Furiosa ist einfach auch ein super unterhaltsamer Actionfilm.
Auf jeden Fall. Hast du das Cameo Max Rokotensky in Furiosa wahrgenommen?
Ganz am Ende, ja.
Genau, wo er am Auto steht und was isst und ihm vorbeifahren, das fand ich auch, ich fand sehr witzig. Also es fand nett, dass es eingebaut hat. Wird es einen nächsten oder einen weiteren Teil geben, weißt du das? Ich meine, George Miller wird nächstes Jahr 80.
Ich meine, es ist irgendwas.
Also ich weiß, dass worden. Tom Hardy auf jeden Fall nochmal in die Rolle schlüpfen sollte. Das habe ich mal gelesen oder gehört.
Aber dann müssen sie wirklich was anders machen jetzt. Also ja. Es gab schon so Situationen, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie schon so sehr Fury Road mäßig. Auch wenn die Szene hammergeil war. Hammergeil, habe ich das gerade gesagt. Hallo, die 80er haben angerufen.
Ja.
Geilomat, müsste ich noch sagen.
Ein Turnschuh?
Ein Turnschuh. Oh Gott. Ich bin heute in Turnschuhen hier. Ja, das war ein Insider. Egal.
Ja.
Also er müsste sich schon was anderes einfallen lassen, weil nochmal irgendwie mit dem Truck durch die Gegend und angegriffen werden, das sieht geil aus, aber dann ist es irgendwann auch
ein bisschen ausgelutscht.
Ausgelutscht ja. Und und irgendwie auch nur irgendwie dieses, da ist so ein Kampf zwischen verfeindeten, weiß ich nicht, Warlords in dieser apokalyptischen Welt, das reicht dann irgendwie auch nicht. Da muss ich irgendwie was Neues, muss da irgendwas Neues passieren. Aber
naja, in Fury Road ist es ja eigentlich abgeschlossen. Eigentlich ist Immortan Joe ja besiegt und im Grunde
Aber das ist ja nicht da. Also Australien ist ja groß.
Das stimmt.
Da könnte es ja auch noch andere Bedrohungen geben oder man könnte halt wirklich oder man würde die ganze Serie zu irgendeinem hoffnungsvollen Abschluss bringen, dass sie irgendwie an die Küste kommen und irgendwie feststellen, hier gibt es dann doch noch so gemäßigtere Zivilisation, wo man dann vielleicht doch nochmal seinen Altersruhestand genießen kann oder so, wo es nicht so ruppig zugeht, weiß ich nicht. Also könnte man ja machen oder man beendet das, indem man den Charakter beendet. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es soll den Charakter behalten, es soll einfach geile Actionfilme sein. Und und die definieren sich ja auch über die Auto-Action. Also ich glaube, nur Donnerkuppel war da so ein bisschen
raus.
Bisschen weniger.
Ja.
Aber alle die anderen vier Filme, da geht's um PS. Und ich bin nun wirklich kein großer Autofan und ich stehe nicht auf The Fast and the Furious, auf irgendwelche Chromkarren oder so. Was an dem Film der Reiz ist, ist einfach diese fantastischen, diese skurrilen Gebilde und die Art und Weise, wie das für die Actionsequenzen eingesetzt
wird. Ja, und ich finde auch die Reduzierung der Autos auf Hubraum und kein Schnickschnack, also wirklich das grobe irgendwie vier Räder und Motor und dann das war's, also im Grunde, ja, also.
Wie heißt das Ding da, die Bummibox?
Ja.
Die Bummibox war geil.
Ja, das war schon, ja.
Ja.
Wer wissen will, was die Bummibox ist, der muss den Film sehen.
Und unbedingt im Kino, wenn möglich. Aber ich habe gerade gelesen, dass der Film ein bisschen floppt. Der bleibt komplett hinter den Erwartungen an der Kinokasse zurück.
Was ich sehr schade finde.
Super schade. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich Fury Road war.
Schon, also recht erfolgreich. Ich glaube, der.
Aber da bleibt er jetzt wohl.
Na, ich hoffe nicht, dass Furiosa auch leider das Schicksal hat, dass er nachher natürlich im Streaming oder Blu-ray-Verkauf dann auf einmal durchstartet und im Kino jetzt strandet. Das finde ich sehr schade für den Film.
Naja, also wäre schon schön, wenn er dann auf dem Second-Markt dann auf jeden Fall nochmal Erfolg hat.
Ja.
Aber schöner wäre es natürlich, wenn er auch im Kino läuft. Und eigentlich ist das Wetter ja derzeit auch noch nicht so gut, dass man sagen könnte, die Leute gehen nicht ins Kino, weil sie an den Strand gehen.
Nee, und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Highlights, die es ja zumindest im Actionfilmbereich sein wird.
Also, eindeutig. Ja. Ganz eindeutig. Ja, schade. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also Dune haben sie ja alle geguckt. Ich glaube, das war ein ziemlicher Erfolg. Schade. Ich bin gespannt. Ob sich da noch was tut und wüsste gerne, was der Grund dafür ist, weil der Film ist wirklich gut, der bekommt ja eigentlich auch überwiegend gute Kritiken. Ja. Ich habe eine Kritik gesehen, da war der Reviewer da, der war so ein bisschen enttäuscht. Der hatte aber, glaube ich, sehr, sehr hohe Erwartungen und hat viele Fragen gestellt, wo ich sage, weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht so wichtig. Und ich fand den Film unterhaltsam. Ich bin gespannt, wie er dann beim zweiten Mal wirkt, wenn er auf einem kleineren Fernseher, ob dann eventuell ein bisschen was von dem Charme, von der Wucht irgendwie genommen wird, aber
Ich habe das Befürchtung auf dem Fernseher, dass das CGI vielleicht noch mal mehr zur Geltung kommt. Ich finde, Miller hat jetzt bei Furious ein bisschen viel zu viel eingesetzt und manchmal sieht man das auch, leider.
Aber nicht so schlimm, wie es im Trailer war.
Ja, das stimmt.
Da dachte ich nämlich, um Gottes Willen, was stimmt denn mit dem Film? Ich sieht da jetzt plötzlich aus wie so ein Zack Snyder, wie 300 oder so. Das ist ja fürchterlich. Aber das ist zum Glück nicht so. Also wer sich davon abschrecken lassen würde, glaubt uns, so schlimm ist es nicht. Es gibt ein paar Szenen, wo man das CGI wirklich sieht. Das war aber auch in Fury Road. Und das ist jetzt ein bisschen prominenter, weil mehr CGI im Film ist.
Genau. Aber wie gesagt, der Trailer sieht, was das angeht, deutlich schlechter aus als der Film.
Dann genau, der Film sieht nachher deutlich besser aus. Also warum sie den Trailer rausgebracht haben, ist mir echt ein Rätsel. Ja. Und auch noch eine Sache, die vielleicht qualitativ nicht so ganz geil ist wie beim ersten Teil. Ich habe mir die Namen der Kameraleute jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich finde, bei Fury Road war das noch ein bisschen krasser. Also das ist jetzt ein neuer Kameramann, der das auch kann. Aber irgendwie wirkte das im ersten Teil, waren da noch ein paar geilere Ideen dabei, das wirkte jetzt ein bisschen mehr standardmäßig so.
Ja.
War immer noch gut, also wirklich gut, aber nicht so, dass man danach gesagt hätte, boah, die Kamera war jetzt aber alter Schwede.
Ja.
Da waren irgendwie, da war Fury Road einfach noch mal ein bisschen brutaler.
Ja.
Aber, was gibst du dem Film auf einer Skala von 1 bis 10?
Also auf jeden Fall, also eine 8,5 hat er definitiv.
Oder 8,5 sogar. Bei mir hat er eine 8 bekommen.
Okay.
Oder hat er eine 8,5 bekommen? Nee, ich glaube, der hat eine.
Also 8,5 würde ich ihm geben. Also 9 auf definitiv nicht, aber schon, also 8 bis 8,5 definitiv.
Ja. Ja, bei mir hat er, glaube ich, eine 8 bekommen. Kann aber auch sein, dass er eine 8. Also ich glaube, Fury Road hat bei mir eine 9 bekommen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihm eine 8 oder 8,5 gegeben habe. Aber ich finde ihn halt einen Ticken schwächer. Trotzdem ein super guter Film, den man sich sehr, sehr gut im Kino angucken kann.
Ja.
Ich freue mich jetzt schon auf Chris Hemsworth mit australischem Dialekt und hoffe, dass das, ja, dass der Film dann trotzdem, dass er auch auf einem kleinen, mein Fernseher ist nicht klein, aber auf einer kleineren Leinwand halt einfach funktioniert. Ja. Aber das tut Fury Road ja auch und jetzt ist ein bisschen mehr Story drin, ob die trägt, weil das ist ja nun auch nicht Shakespeare, was da passiert. Auch wenn das deutlich mehr Story ist als bei Fury Road, ist das ja nicht so, dass man da sitzt und denkt, wow, da krasse Hintergründe jetzt hier und was für ein Twist oder so. Nee. So weit geht's dann doch nicht. Aber es ist ein guter Film mit sehr, sehr geilen Ideen, schönen Bildern wieder und wenn George Miller diese Qualität hält, habe ich nichts dagegen, dass er nochmal einen Mad Max
Film macht. Nee, ich auch nicht.
Und dann gerne wieder mit Tom Hardy, den mochte ich auch wirklich gerne. Ja. In der Rolle, der kann das gut darstellen, der bringt das einfach geil rüber, auch diesen knorrigen, wortkargen Actionvogel. Ich find's gut.
Okay.
Und ich hätte nichts dagegen, auch Charlize Theron mal wieder.
Das ja, auch sie könnte natürlich dann in einem weiteren Mad Max-Film natürlich auch nochmal einen Auftritt haben. So.
Ja. Ja, das Ende war übrigens auch sehr, sehr geil, finde ich. Also der Abspann, also es gibt keine Post-Credit-Scene, aber im Abspann werden Szenen aus Fury Road gezeigt. Und die knüpfen ja, also die Filme knüpfen ja dann witzigerweise auch nahtlos aneinander
an. Man könnte sie direkt im,
Das ist ganz geil gemacht. Es gibt halt natürlich einen Zeitsprung,
weil
Anya Taylor-Joy spielt eine deutlich jüngere Variante von Charlize Theron's Furiosa. Aber dann haben sie nachher wirklich, es gibt dann praktisch so eine Connect-Szene und das ist ganz geil. Und das ist jetzt kein großer Spoiler oder so, weil ihr wisst ja, dass der Film fortgeführt wird im Grunde genommen in Fury Road. Und das finde ich ist ganz geil gemacht. Das haben sie wirklich, wirklich witzig gemacht. Aber keine Post-Credit-Scene, aber den Abspann angucken, weil da nochmal ein paar schöne Szenen aus Fury Road gezeigt werden.
Genau.
Haben wir es?
Haben wir es, denke ich.
Ja. Ich denke auch. Was gibt's noch zu sagen? Gibt es irgendwelche Pläne fürs Kino demnächst?
Nö, ich warte jetzt eigentlich tatsächlich auf den nächsten Alien-Film, der ja quasi im Juli, glaube ich, schon kommt, ne?
Juli oder August, ja. Ich glaube Juli.
So, und das wird mein nächster Kinofilm werden, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dazwischen nochmal was kommt, aber ich wüsste jetzt nicht gerade, was läuft, was mich jetzt nochmal anspricht.
Ich werde nächsten Monat, wahrscheinlich übernächste Woche, werde ich in Alles steht Kopf 2 gehen mit den Kindern.
Okay, ja.
Das ist schon ein Date, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Ja.
Und dann nehmen wir die Kinder mit. Und dann weiß ich auch schon, ich habe auch zum Geburtstag meiner Freundin einen Kinogutschein verschenkt und da wurde mir auch schon mitgeteilt, welcher Film das wahrscheinlich wird. Ja. Wahrscheinlich A Quiet Place 3.
Also genau, den First Day oder so, wie der heißt.
Ne? Ja, ganz genau. Genau, ja. Der nicht von John Krasinski gemacht wurde jetzt, mit Lupita Nyong'o und Jimon Hansun, der spielt ja im zweiten Teil auch mit. Der spielt ja, also der Film spielt jetzt praktisch zeitlich ganz am Anfang, also wirklich am ersten Tag der Invasion. Das tut der zweite Teil ja auch einmal ganz kurz, aber dann halt nicht mehr. Dann macht er einen Zeitsprung. Und jetzt geht's aber wirklich darum, dass wir
Da habe ich den Trailer gesehen. Tatsächlich spricht er mich auch an. Ich überlege auch, vielleicht gehe ich da auch rein, mal schauen.
Ja, ja, also ich fand die beiden Teile davor, die habe ich jetzt jeweils zweimal gesehen. Ich fand die beide gut.
Ja.
Mal gucken, was da jetzt anders gemacht wird, wenn Krasinski nicht mehr dabei ist. Und würde mich aber sehr interessieren. Und was mich ja auch richtig flasht, Maxine kommt jetzt auch. Und ich fand, der Trailer sah richtig geil aus.
Das sagt mir gar nichts.
Der dritte Teil von X
und Pearl. Ich muss Pearl noch sehen. X habe ich gesehen.
Pearl muss ich noch schauen. Ich habe die beiden Filme jetzt meiner Freundin gezeigt, weil ich gesagt habe, die muss sie unbedingt sehen. Und mochte sie auch beide. Sie ist ja, ne, wenn es ein bisschen ruppiger wird, muss sie weggucken. Aber und das passiert ein, zwei Mal in beiden Filmen. Ich bin gespannt, wie das jetzt im dritten wird. Und aber ich finde es immer noch, dass, also die sind beide richtig geile Horrorfilme. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Horrorfilme auch, die ja aber thematisch miteinander verknüpft sind. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt der dritte da anknüpft. Weil es geht, in jedem Teil spielt Mia Goth die Hauptrolle. Und jetzt spielt sie die Figur, die sie im ersten Teil gespielt hat. Maxine halt, die in dem Pornofilm mitspielt. Mhm. Die mit dieser Pornofilmproduktion, du hast ja auch gesehen, auf der Farm da. An das mörderische Pärchen da gerät und als einzige, na egal, wer den Film noch nicht gesehen hat, also sorry, aber als einzige überlebt und jetzt im dritten Teil halt ihre große Karriere starten will.
Okay.
Na, sie ähnelt ja so ein, du hast Pearl noch nicht gesehen, ja. Ja, du kannst das noch nicht beurteilen, aber naja, guck dir Pearl auch mal an. Er ist herrlich schräg, richtig geil und Mia Goth ist, also nach den beiden Filmen finde ich die ja ganz brillant. Ich liebe die, ihre weirde Art, wie sie das spielt, ganz toll. Das sind auf jeden Fall so meine Pläne. Und dann natürlich Romulus ist natürlich mein großes Highlight. Ich habe Angst davor, ich werde nicht ohne Kritik vorher gelesen zu haben, da reingehen, weil ich Angst habe, dass nochmal so ein Alien Covenant Debakel passiert.
Da habe ich doch tatsächlich Angst davor, dass das passieren wird, aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mir vorher noch Kritiken angucke. Auf jeden Fall sind meine Erwartungen, muss ich feststellen, doch schon recht hoch und ich hoffe, dass sie nicht enttäuscht werden.
Die Erwartungen müssen hoch sein, weil man ja einen geilen Alien-Film sehen will und mit Fede Alvarez hat man ja jetzt einen Regisseur, der auf jeden Fall mit Evil Dead vor 10 Jahren einen geilen Horrorfilm gemacht hat, mit einer geilen Atmosphäre und aber wenn ich mir den Trailer angucke, dann habe ich halt Angst, dass das Ganze wieder nichts anderes ist als so ein quasi Remake von Teil 1. Ja. So nur mehr Leute, die da rumlaufen oder andere, ich weiß es nicht. Also ich find's ja geil, wenn bestimmte Dinge da wieder auftauchen und ich bin, also na klar, wenn es um Aliens geht, müssen Eier auftauchen, es müssen Facehugger geben, es muss Facehugger
Chestburster
geben. Die Chestburster, genau. Den Chestburst, ja. Chestburster?
Ja, Chestburster ist ja das, was rauskommt.
Ja, ist das nicht vielleicht dann schon der Xenomorph? Der kleine Xenomorph? Ja. Der Chestburster ist geil. Ich glaube nicht, dass der eine eigene Bezeichnung hat.
Doch, hat er.
Nein, das heißt Chestburst.
Ja, der Chestburst, wenn er rauskommt, aber die als diese allererste Form nennt man Chestburster.
Die nennt man Chestburster. Ja. Wer hat denn die so genannt? Im Film sagt das nie jemand.
Im Film sagt
das
niemand, aber ich glaube dann später im ganzen Kanon, der entstanden ist,
wird er so. Ja, vielleicht von irgendwelchen Filmmachern oder so, das ist dann unserer Chestburster, aber ich kenne das nur unter Chestburst, aber egal. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, was das wird. So eine Filme können ja auch über Atmosphäre kommen, aber es reicht dann auch nicht, wie man bei Prometheus und vor allen Dingen bei Covenant sieht, weil die haben ja auch durchaus Atmosphäre, aber da sind so viele Story-Entscheidungen dabei, die das so kaputt machen.
Ja, und Logiklöcher groß
wie schon. Die sind so unfassbar groß. Und das darf halt einfach nicht passieren. Ja. Wenn du einen Film über Atmosphäre machen willst, einen guten Film über Atmosphäre machen willst, dann musst du dich, was die Story-Elemente angehen, dann vielleicht dann auch mal ein bisschen zurücknehmen und nicht versuchen, da zu viel in einen Topf zu schmeißen. Aber
Und vor allem auch Charaktere schreiben, die nicht alle strunzdumm sind. Das wäre auch mal
Und wie man das nach Prometheus noch toppen kann,
Nach Covenant noch mal viel schlimmer.
Herausforderung. So irgendjemand hat gesagt, so, hier, Ridley Scott, meinst du, du schaffst das, noch dümmere Charaktere irgendwie zu erschaffen? Und seine Antwort war nur, hold my beer.
Ja.
Ach ja, nee, das war's nicht. Aber egal, wir wollen ja heute gar nicht so lange über Alien reden. Wir sind bei über anderthalb Stunden. Wir tüten an diesem Punkt ein.
Genau.
War schön, dass wir uns endlich wieder getroffen haben.
Fand ich auch.
Das machen wir auf jeden Fall diesen Monat nicht mehr, denn der ist übermorgen vorbei. Aber wir werden uns auf jeden Fall im Juni treffen und dann mit einem Thema, ja, mal gucken, vielleicht mal wieder irgendwie so ein geiles Ranking. Irgendwie
ja, haben wir tatsächlich, glaube ich, so lange nicht mehr gemacht.
Oder weiß ich nicht, vielleicht fällt uns da irgendwie was Geiles ein. Unsere besten Sommerblockbuster oder so.
Sowas in der Richtung.
Ich hätte auch sowas Bock, weil der Sommer geht nächsten Monat los.
Das stimmt.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt uns ein bisschen vermisst und seid froh, dass wir wieder da sind. Spread the word, wir sind wieder da und vertreibt unseren Podcast, damit uns noch mehr Leute hören und anfangen zu lieben.
Ja, in diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.